Twitter ist nicht mein Hobby. Ich war schon immer ein Bayern-Hater. Warte mal, 11? Ja, ich glaube, so zu krassen Zeiten waren wir, glaube ich, 11 in einem Zimmer.
Komm und reite dich.
Marcel, mit wem sprechen wir?
Mit the one and only,
eigentlich muss ich reinlegen, ja? The one and only, Sausan Chebli, um es ganz kurz zu fassen. Ich habe es mir mal von Markus Lanz, hab ich's mir geklaut. Der macht auch mal so schöne Introductions zu den ganzen Gästen, das finde ich ganz cool. Nein, ich wünschte. Hat eine Sache, die ganz viel über dich rumkreist, ist, du bist eine der polarisierendsten Personen der deutschen Politik. Du hast 12 Geschwister, soweit richtig. Du bist palästinensischstämmige Deutsche. Du bist Mitglied der SPD, also eine Genossin, und derzeit Staatssekretärin Berlin. Habe ich irgendwas vergessen?
Nichts vergessen, aber das Erste, würde ich sagen, ist falsch.
Was war das Erste nochmal?
Polarisieren.
Warum?
Weil ich das total absurd finde, wenn mir vorgeworfen wird, zu polarisieren. Ich mache eigentlich nichts anderes, als auf Missstände hinzuweisen, die es in diesem Land gibt. Kämpfe gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Islamfeindlichkeit. Was daran so polarisieren ist, verstehe ich nicht. Eigentlich polarisieren diejenigen, die Hass streuen und nicht ich.
Ja, da hast du recht. Aber vielleicht bist du gerade deswegen polarisieren, weil die anderen auf so einem niedrigen Level an Openness sind und du bist so super open, was das Ganze betrifft.
Ja, wenn ich mal, manche sagen mir, ich soll das positiv sehen mit dem Polarisieren, weil man muss ja auch polarisieren, um am Ende irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Gut, wenn es das so ist, dann bin ich okay damit.
Ich würde um einen Gefallen bitten. Kannst du uns deinen vollen Namen sagen?
Ich heiße, ich glaube, das weiß echt keiner, weil ich noch nie gesagt habe. Also, man muss sagen, dass in der arabischen Kultur Mädchen oder Jungen den Namen des Vaters als Zweitnamen und den Namen des Opas als Drittnamen haben. Das heißt, ich heiße Sausan Mohammed Abdelkarim Chebli.
Mein Name ist Malcolm Oscar Uzoma Ohanwe.
Und mein Name ist Marcel Nadim Abrakia und zusammen sind wir die
Kanakische Welle.
Das ist unser Intro. Du schaust so verwirrt.
Okay.
Wir können es nochmal, willst du es einmal zusammen machen?
Nö. Nö.
Okay, nö. Wir sind die Kanakische Welle und du bist unser Gast, Sausan Chebli. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja, Malcolm.
Genau. Was mich gleich interessiert, und das ist natürlich bei meiner Familie genauso, aber mein Vater ist halt kein Araber, deswegen sonst wäre ich Jamil Jamal Yusuf bei mir zum Beispiel.
Das ist so cool am Flughafen, ne? Wenn die Leute mich noch nicht gesehen haben, sondern also so Security und so, die gucken dann erstmal in den Pass und sehen so Sausan Mohammed. Und dann gucken die hoch und sind dann erstmal total überrascht, dass sie eine Frau sehen und keinen Mann. Das ist immer ganz witzig.
Was wäre denn das bei dir?
Jesus, wenn ich alle Namen mit reinnehme. Marcel, Nadim, Ibrahim, Mohammed, Abrakia.
Oh mein Gott.
Genau. Warum, oh mein Gott? Das sind auch wunderschöne Namen.
Ja, wunderschön.
Also das darf ich meinem Papa nicht sagen. Mein Papa wurde also bei der Geburt Ibrahim genannt.
Ja.
Und dann gibt es ja so, meine Oma hat dann gesagt, der fühlt sich nicht nach einem Ibrahim an. Und dann wird er halt immer nur Ahmed genannt.
Echt?
Ja. Das hört sich. Ahmed, Ibrahim, was da besser ist.
So eine Story habe ich mit meiner Tante, die hatte erst einen anderen Namen und dann hat so eine Wahrsagerin gesagt, das ist nicht gut, und dann hat sie einen zweiten bekommen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, auch vor allem die jetzt keine arabischen Wurzeln haben, schreibt uns mal bitte, was euer Name wäre nach dieser Formel. Also Vorname, egal ob weiblich oder männlich, Vorname des Vaters, Großvaters und Urgroßvaters drangehängt an euren Vornamen. Und
ich habe jetzt nur Vater und Großvater gesagt.
Okay.
Urgroßvater weiß ich gar nicht.
Ich habe nämlich, bei uns ist glaube ich 3 Namen, also mehr sogar, aber ja.
Ja,
genau. Mashru Leila Konzert gestern gewesen. Wir haben so ein bisschen, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ein bisschen drüber geschnackt. Eine krasse Band aus dem Libanon mit sozialkritischen Texten, charismatischen Musikern. Wie war das Konzert?
Ganz toll, fantastisch, wirklich. Ich gehe nicht so oft auf Konzerte in Berlin. Und das, was gestern da war, war einfach so gut, so positiv. So ein Spirit war da in dem ganzen Raum. Die Leute, die da waren, irgendwie, ich hatte das Gefühl, uns alle eint so das Ziel, dass wir diese Welt ein bisschen besser machen wollen. Und die Jungs stehen für diese Botschaft im Nahen Osten. Sie stehen dafür, dass Freiheit für jeden gelten muss, unabhängig davon, wer du bist, woher du kommst, ob du schwul bist oder ob du lesbisch bist oder was auch immer, welche Religion du hast. Du hast das Recht, frei zu sein. Und ich finde, das ist so eine starke Message. Und ich finde diese Jungs einfach echt grandios. Sie sind so starke und wichtige Botschafter, gerade in diesen Zeiten, in der Region, aber auch weltweit. Und sie füllen ja auch alle Hallen, ja. Sie waren jetzt in Europa unterwegs, überall war Full House, ausverkauft, nach einer Woche keine Karten mehr. Und sie hätten gestern wahrscheinlich noch eine viel größere Halle haben können, das wäre auch ausverkauft. Ich finde sie echt ganz toll.
Bist du dann jemand, der dann auch die ganzen Liedtexte und sowas weiß und alles mitsingen kann?
Das war früher. Heute schaffe ich es nicht mehr.
Wie kann man sich denn South St. Chablis im Auto, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, wenn du im Auto fährst, vorstellen?
Am Handy.
Am Handy, ja.
Ich glaube, wenn du Leute fragst, was sie am meisten machen, was sie am meisten. Nein, ich sitze ja hinten.
Aber gibst du von hinten dann vor, was für eine Musik gespielt werden soll? Oder hast du irgendwelche Fables, die du gerne hörst?
Ja, also mein Fahrer hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass er mit mir Arabisch hört. Aber er findet das total toll. Ich finde es schön, dass wir gemeinsam da arabische Musik hören. Wenn ich ein bisschen entspannen will, höre ich tatsächlich Musik. Aber sonst bin ich am Arbeiten, Akten durcharbeiten, Reden mir anschauen, Termine vorbereiten. Wenn ich auf dem Weg zum Termin gehe, dann nochmal die letzten Stichpunkte mir anschauen und so. Also die Zeit im Auto nutze ich meist, ehrlich gesagt, um zu arbeiten.
Und wenn du mal nicht
und im Auto... am Handy, um irgendwie Mails zu schreiben oder so.
Oder zu twittern. Und wenn du zu Hause sitzt und ein bisschen Freizeit hast und arabische Musik hörst oder vielleicht getan hast, was waren denn deine arabischen, ja, Idole vielleicht nicht, aber welche arabischen Musiker hast du als Aufwachsende vielleicht viel gehört?
Ich mag, also es gibt so zwei Genres, ne? Ich mag so klassische Musik, höre ich heute immer noch. Ich laufe total viel, wenn das Wetter gut ist und ich nach der Arbeit rauskomme und jetzt irgendwie keine Anschlusstermine habe, dann laufe ich vom Alex bis nach Hause, nach Charlottenburg, sind so ungefähr anderthalb Stunden oder so. Und dann höre ich arabische Musik, um runterzukommen. Und dann höre ich meistens klassische Musik, also Abd al-Halim, Feiruz, Kalthum. Und das ist, um runterzukommen, wenn es mir nicht so gut geht, dann höre ich libanesischen Pop ganz häufig, so ein bisschen Schnulze, Liebeslieder. Und wenn ich jogge, laufe, Sport mache, dann höre ich arabischen Pop.
Gibt es da so drei, die du cool findest gerade?
Ich mag Elisa total gern, libanesische Sängerin.
Nancy Ajram hat
ich mag gesagt. Nancy Ajram eigentlich ganz gern. Bei Elisa mehr. Ich mag Shirin, Elisa, Nancy, würde ich sagen. Das sind so meine Lieblinge. Und bei den Männern Wael Kfouri. ما في خسارة ولا رباح لأنه أنا وياه. Wael Jassar, da war ich jetzt vor kurzem auf dem Konzert, das war auch ganz gut. Ja.
Dings, das Ganze hatten wir vorhin noch mitbekommen. Du hast ein Date noch später mit Mashru Leila. Wie ist eure Connection so? Was habt ihr da genau vor? Was wird da jetzt noch besprochen?
Na, wir gehen heute Abend essen, einfach gechillt und entspannt. Ich habe Mashru Leila letztes Jahr kennengelernt. Es war total toll. Ich mache ja so ein Projekt, das heißt Farben bekennen. Mhm. Farben bekennen, da geht es darum, dass wir Geflüchtete, die sich für die Gesellschaft engagieren, ehren wollen oder ehren. wir wollen weg von diesem Bild des Geflüchteten als Opfer, desjenigen, der nur was nimmt, hin zu dem Bild, was es auch ganz häufig gibt, der ganz viel zurückgibt, ja, und ganz viele Leute, die gekommen sind zu uns, vor Krieg und Terror geflohen sind, die sagen, jetzt sind wir hier, nicht weil wir es wollen, sondern weil dieser scheiß Krieg da war, jetzt lasst uns aber das Beste draus machen und wir packen mit an, damit diese Gesellschaft beieinander bleibt und diese Gesichter und diese Menschen wollen wir in den Vordergrund stellen und sie auszeichnen. Und wir haben uns damals überlegt, also die Verleihung des Farbenbekenn Awards war am ersten Advent letzten Jahres und ich habe dann mit tatsächlich Julian Reichelt gesprochen, der Bild begleitet die Kampagne medial. Ich hatte mit ihm gesprochen, wir haben überlegt, welche Musik wir nehmen und Jörn meinte dann, nimm doch Mashroa Leila. Und dann habe ich noch gesagt, oh, ich habe gar keinen, oh, die sind total toll, ich habe keinen Kontakt. Und dann war aufgelegt und ich habe dann eine Freundin kontaktiert im Libanon, die ist in der Kunstszene im Libanon aktiv. Und sie hat mir die Handynummer von Karl gegeben. Und ein
Bandmitglied.
Ja, und genau. Ich habe dann am selben Tag Karl angerufen. Es war am Wochenende, ich glaube am Sonntag oder so. Und er kannte mich nicht. Ich habe nur gesagt, hier Sausan. Ich habe ein bisschen auf Französisch, ein bisschen auf Englisch, ein bisschen auf Arabisch mit ihm geredet. Sausan erzählt, was ich mache, erzählt, was wir machen wollen. Und ihn gefragt, ob sie Bock haben, in Berlin aufzutreten. Nicht mal eine Woche später habe ich eine Zusage bekommen. Die sind gekommen, ohne Gage, ohne gar nichts. Sie haben nichts verlangt. Sie kannten mich nicht, kannten das Projekt nicht. Aber einfach von dem, was ich erzählt habe und ich glaube, ihrem Anspruch auch helfen zu wollen, sind die da nach Berlin nur für den Abend angereist, haben zwei Lieder performt. Wir waren damals schon essen zusammen, haben uns kennengelernt. Ja, und so ist irgendwie so eine Freundschaft entstanden. Und jetzt freue ich mich heute Abend mit denen essen zu gehen.
Genau, Musik ist nicht nur dein Hobby, sondern auch Twitter und dadurch ist ja auch überhaupt unsere Connection erst entstanden.
Twitter ist nicht mein Hobby.
Twitter ist auch dein Job?
Nee, Twitter ist auch nicht mein Job. Twitter ist für mich eine Plattform, um einfach Dinge zu sagen, die ich für wichtig halte. Twitter ist für mich, um Diskussionen anzustoßen, um mitzumischen in Diskussionen. Twitter ist ein Tool, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen.
Okay.
Gerade nervt mich Twitter. Ja.
Auf jeden Fall bist du sehr tätig auf Twitter und so ist unsere Verbindung entstanden. Ich hatte ein Video geteilt von der kleinen Melissa aus Herne,
ja,
die ständig gefragt wurde, woher sie denn käme und die Großeltern und gebürtig und die Mama. Da würde mich interessieren, wie war das, als du den Clip zum ersten Mal gesehen hast, was hat sich bei dir geregt und was hat dich dann dazu motiviert zu sagen, ich will darüber reden?
Ich meine, das Video hat so offenbart die Fehlentwicklung, die wir haben in dem Land, wenn es darum geht, was Deutschsein ist und wie Deutschsein auszusehen hat. Ich finde, dieses Video war so exemplarisch, ne, für die ganze Debatte und für alles, wofür wir, du, ich und viele andere eigentlich die ganze Zeit kämpfen. Und ich find's gut, ja, dass du das da genutzt hast und darauf aufmerksam gemacht hast. Ich hätte es gar nicht gesehen, weil ich mir diese Show nicht anschaue. Es wäre untergegangen vielleicht, ja. Und ich habe das dann aufgegriffen und dann ist so eine Welle entstanden und eine Diskussion entstanden, die gut ist und wichtig ist und richtig ist, weil sie zu viele betrifft. Ich habe dann auch ein paar Interviews gegeben, wo ich gesagt habe, hey, das geht doch nicht darum, jeden, der fragt, zum Rassisten zu machen. Ist doch absurd. Ich frage auch, du fragst auch. Gestern war ich da auf dem Konzert und da waren so ein paar Leute, die auch nicht so, die aus meiner Sicht irgendwie arabische Wurzeln haben, habe ich auch gefragt, ey, wo kommst du? Und dann haben die das gesagt und dann ist gut. Ja, das ist ja nur ein Interesse, aber wenn jemand dreimal nachbohrt, dann ist das einfach echt ein bisschen mehr. Und deswegen, solange es Leute gibt, die das stört und mich stört das, müssen wir darüber reden. Und wenn es andere nicht stört, finde ich es auch cool. Wenn Leute sagen, ey, ich bin total fein damit, wenn mich Menschen dreimal nach meinem Hintergrund fragen und ich finde das total okay, weil es Interesse ist, fine with you, ist doch okay. Aber ich finde es nicht okay und deswegen
erinnerst man du dich drüber. Noch an den Moment, als du den Clip gesehen hast? Also was,
ja.
Was ging da in dir vor?
Ich war echt traurig. Ich fand das so schlimm. Mir hat die Kleine so einfach so leid getan, weil ich habe mich in ihre Lage versetzt und dachte, was würdest du eigentlich in dem Moment sagen, wenn du in ihrem Alter wärst? Ich hätte bestimmt genauso reagiert wie sie.
Die war ja auch voll überfordert. Sie wusste nicht mal, was er wollte. Sie so, in den Herrn.
ja, sie war überfordert. Er meint es ja auch nicht böse. Ja. Das ist es ja. Ich meine, Entschuldigung, der ist in einer Community unterwegs, die auch nicht nur weiß ist, sondern seine Frau hat migrantische Wurzeln. Der ist in der internationalen Welt zu Hause. Das, natürlich ist Dieter Bohlen alles andere als ein Rassist. Er ist total offen für Vielfalt. Aber auch in seinem Weltbild sieht Deutschsein eben anders aus als die kleine Melissa.
Aber wenn du jetzt sowas auf Twitter siehst und dann hast du jemanden wie Malcolm, der dir dann schreibt, hey, Sousa, mega cool und bla bla bla, und er hat dich ja so ein bisschen minimal genötigt quasi, dass du auch hier beim Podcast bist, du hättest ihn auch einfach ignorieren können. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du auch quasi darauf eingegangen bist?
Nein, weil ich in Malcolm so jemanden sehe, der sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzt. Und deswegen finde ich das wichtig, um die Debatte auch weiterzuführen und am Ende tatsächlich Veränderungen herbeizuführen. Es ist ja keine Spaßveranstaltung. Heute ist ein Samstag, ja, und wir sitzen hier an einem Samstag und führen das Interview und die Sonne scheint draußen. Ich könnte genauso gut und ihr könntet genauso gut draußen irgendwie was machen. Ich habe Familie, ich könnte jetzt mit meiner Familie zusammen sein. Aber es ist wichtig, dass wir unserer Stimme Gehör verschaffen. Und es ist gut, dass wir diesen Podcast haben und darüber reden und Leute sensibilisieren dafür. Ich wünschte mir, wisst ihr, was mich so stört gerade? Zwei Seiten stören mich und zwei Sachen stören mich in der ganzen Debatte, dass sie so absolutistisch und kategorisch geführt wird, dass sozusagen diejenigen, die gegen dieses Nachbohren ankämpfen, sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie natürlich nicht jedem zum Rassisten erklären, und die anderen, die sich total missverstanden fühlen, weil sie sagen, ich bin doch kein Rassist, nur weil ich frage. Und wir haben gerade so wie bei vielen Debatten, gibt es keine Brücken und keine Vermittler.
Aber wie geht man das denn an? Also wie schafft man denn eben, dass diese zwei Seiten...
Ich glaube, das funktioniert auf Twitter nicht. Ich versuche wirklich auf Twitter auch versöhnliche Töne anzuschlagen und versuche so manchmal auch Brücken zu bauen und auch Dinge zu sagen, die jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil sie mich irgendwie immer in einem Lager verorten. Aber inzwischen kann ich auch das Wetter aufsagen und es würden sofort Hetzer und Hater laut werden. Twitter ist nicht das richtige Instrument für Nuancen, für Differenzierung, für Grautöne. Das muss man dann in dem wahren Leben machen. Wenn ich unterwegs bin als Staatssekretärin, zum Beispiel in meinen Reden, sage ich das auch, dass wir alle ein bisschen toleranter sein müssen, was das Aushalten von anderen Meinungen angeht. Alle, wir und die anderen, ja. Und alle.
Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, der feine Unterschied ja wiederum wäre, dass du quasi bei deinen Reden erreichst eine andere Zielgruppe, möglicherweise. Was du bei Twitter vielleicht hast, also diese super, super Nähe zum Volk, sage ich jetzt einfach mal super platt, ist dieses, du sprichst direkt zum einfachen Bürger. Das hast du vielleicht bei deinen Reden nicht so viel. Und bei den Reden kann ich mir gut vorstellen, wenn da eben diese Nuancen mit einfließen können, die wiederum aber fehlen auf Twitter, verlieren sich eben diese Nuancen dann zum Bürger, wenn du verstehst, was ich meine.
Nee, würde ich nicht sagen, weil ich auf Twitter sind das ja auch Bubbles. Du sprichst ja auch nur zu deinen Communities.
Aber durch das Retweeten, durch Kommentieren etc. können ja auch Leute von außen wenigstens reinkommen.
Das stimmt, aber auch in meinen Reden sind ja nicht nur Leute, die überzeugt sind von dem, was ich sage. Ich versuche schon auch, die Kreise so zu durchmischen. Also wenn ich Veranstaltungen mache, mein oberstes Ziel als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement ist es, dass wir rauskommen aus unseren Bubbles und dass wir nicht nur zu unserer eigenen Audience sprechen. Das ist echt wichtig für unsere Demokratie. Wenn wir immer nur untereinander sind und diejenigen, die nicht mehr mitsprechen wollen, keinen Bock haben auf Politik, die abgedankt haben, und damit meine ich nicht nur die potenziellen AfD-Wähler, sondern auch in unserer Migranten-Community und so. Die Leute, die einfach sagen, wisst ihr, ihr spricht einfach nicht mehr unsere Sprache, die müssen wieder zurückholen. Das ist mein Anspruch, deswegen versuche ich rauszugehen.
Zwei Sachen, die ich sehr spannend finde, ist zum einen, seitdem dieses ganze Video-Dings ist, habe ich jetzt auf einmal auch rassistischen Hate bekommen und wurde irgendwie als Straßenköter und so, aber es hat sich in, also zwei, drei Kommentare, aber ich kann mir vorstellen, bei dir ist es halt die ganze
Hunderte.
Zeit. Deswegen habe ich so einen kleinen Geschmack davon bekommen und das muss wahnsinnig krass sein, aber ich würde diesen einfach nicht so viel Raum geben, aber ich wollte es einfach nochmal kurz erwähnen. Die andere Sache, die ich auch interessant finde, ist mit den Leute erreichen, weil das auch mit unserem Podcast, wir wollten Also wir haben jetzt sehr viele Akademiker, glaube ich, die in unserem Podcast hören, was wir eigentlich nicht unbedingt wollten. Das war nicht so.
Der Ursprungsgedanke rührte immer irgendwann davon, dass wir gesagt haben, wir wollen, also super platt gesagt, wir wollen den einfachen Kanaken hören, der halt irgendwann gesagt hat, weißt du was, die Medien erreichen mich nicht mehr und wir wollen halt quasi so der Media in dem sein. Mhm. Mittlerweile erreichen wir halt irgendwie so den Akademiker-Kanaken oder halt die...
Akademische Mädels eigentlich.
Ganz viel. Also wir haben echt, ich glaube, wir haben 70% Mädels bei uns. Aber ich glaube, weil wir halt auch auf Themen eingehen, wo vielleicht Mädels, weiß ich nicht, offen dafür, ich weiß gar nicht genau, offen dafür sind.
Ist ja auch generell nicht schlimm. Also wir freuen uns über jeden, der uns...
Ja, weil ihr müsst dann rausgehen, genau, in die Jugendclubs, genau, und so. Und
genau, das ist,
bringt nichts sonst.
Nee, und genau, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Und du hattest auch in einem Podcast gesagt, dass du manchmal on the field gegangen bist zum... Wahlkampf, und dann die Leute überrascht waren, dass du auch mit Leuten dich identifizieren konntest, die von Hartz IV leben oder die aus prekären Verhältnissen kommen und dass du versuchst, diese Menschen zu erreichen, was aber schwierig ist auf Twitter, weil man in so einer Blase ist. Und da so ein kleiner, also wie schafft man das? Also was würdest du uns vielleicht als Empfehlungen geben, oder was ist so Fragen, die du dir selber stellst, wie man tatsächlich dann auch selbst in unseren eigenen Communities auch bildungsferne Menschen erreicht, ohne seine Inhalte zu kompromittieren. Wir wollen ja trotzdem intelligente Inhalte machen, aber das zugänglich machen.
Ja, ihr müsst dorthin, wo die Leute unterwegs sind, einfach. Ihr müsst in die Jugendclubs, ihr müsst in die Sportclubs gehen, auf die Straße, da wo sie sich versammeln und mit denen ins Gespräch kommen, mit denen mal so einen Podcast machen, dann ein Vorbild aus deren Community holen. Weißt du, so ein Rapper, ein Sänger, die so Idole für diese bestimmte Zielgruppe sind. Ich glaube, das ist total wichtig. Was ich immer sag, ist, wenn du Menschen erreichen musst, musst du mehrere Sachen beachten. Einmal die Orte, an denen du die Diskussion führst. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung im Roten Rathaus mache, kommen sie natürlich jetzt nicht unmittelbar, ja? Mhm. Sondern ich muss hingehen.
Du musst in die Shisha-Bar.
Ich muss in die Shisha-Bar. Und ich darf auch nicht die Sprache sprechen, die ich jetzt spreche, sondern muss meine Sprache verändern, ohne sozusagen mich jetzt... ohne das Niveau ändern zu wollen, aber ich muss eine Sprache sprechen, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist eine Ebene, es ist eine Augenhöhe und sie schauen jetzt nicht so auf zu mir. Und das ist total wichtig, also der Ort und die Sprache.
Das ist verdammt schwer, wenn ich, also mit meinem Duktus, also für mich als Bildungsaufsteiger, weil ich selber nicht mehr weiß, was ist meine natürliche Art und Weise zu reden, so ist es jetzt, also rede ich jetzt gestochen oder mache ich so? Und ich finde, es ist schwierig, weil wenn du dann sozusagen auf eine andere Sprache sprichst, dann wird dir von anderswo wieder suggeriert, oh, das klingt ja wieder nicht so, es schwingt ja irgendwie etwas wieder
ich
mit.
Das ja, ich habe ja meine Familie, weißt du, die mich jedes Mal erdet. Ja. Also ich habe ja, komme aus einem so-called bildungsfernen Elternhaus und wenn ich bei meiner Mutter bin und die Nachbarn dazu kommen, meine Geschwister, die ja von 13 sind ja 11 Nicht-Akademiker.
Ja.
Das erdet mich und das ist das, und ich lerne da immer wieder, dass ich anders sprechen muss und was sie bewegt und wie, dass ich einfach manchmal überhaupt nicht weiterkomme mit meinen Argumenten. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ich immer wieder die Reconnection habe.
Apropos durch Bildung,
meine Familie.
Meine Mom heißt auch Sausan, wie du. Und sie ist damals, also ihr seid jetzt nicht ganz dieselbe Generation, sie ist 68 geboren, du bist 78 geboren, aber es ist trotzdem nochmal eine andere Zeit als für uns. Wir sind 90er-Kinder und hat zwei palästinensische Eltern auch. Und sie hat eine Frage, die ich jetzt abspielen würde. Und da geht es ein bisschen um ihren Namen.
Hallo Sausan, hier ist auch Sausan. Ich bin die Mama von Malcolm, der dich interviewen wird für die Kanakische Welle. Und ich habe die Ehre, dir auch ein paar Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass du, stört dich nicht. Ich glaube, also ich bin zwar ein bisschen älter als du, aber ich hoffe, es stört nicht. Da du meine Namensvetterin bist und fast gleicher Herkunft bist, wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Und zwar, wie es dir mit diesem Namen immer ging in Deutschland, bist du denn auch immer ein bisschen veräppelt worden? Also in der Grundschule hat man mich immer Sausebrause oder Sausen und Sau und wie schreibt man dich überhaupt? Also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben den Fehler begangen, meinen Namen nicht Sosan zu schreiben mit U-U-S-A-N, wie es eigentlich korrekt heißen würde, sondern fatalerweise haben meine Eltern in Deutschland meinen Namen mit S-A-U-S-E-N schreiben lassen, Sausern. Und dann war natürlich Spott und Hohn vorprogrammiert. Ja, wie ging's dir denn in deiner Kindheit? Hat man dann auch nicht immer wie heißt du, wie schreibe ich das? Oder irgendwie verunglimpft den Namen oder wie auch immer. Also ich habe dann in meiner Jugend immer einfach gesagt, nenn mich Susi in meiner Jugend. Und in meiner, als ich älter wurde, habe ich immer gesagt, nenn mich einfach Susanne, weil mir das immer zu blöd war, muss ich sagen.
Das ist so witzig. Ich kann das 1:1 unterschreiben, was sie gesagt hat. Also ich wurde in der Grundschule auch immer veräppelt. Ich werde ja mit W geschrieben. S-A-W, S-A-N. Also ich will gar nicht sagen, was da alles für schöne Konstruktionen rauskam. Aber ich habe es nämlich dann auch so gemacht wie deine Mama und habe gesagt, nennt mich einfach Susi. Und ich war von der 1. bis zur 6. Klasse Susi. Und dann hat es mich aber echt irgendwann genervt. Weil ich dachte, wieso können die sich nicht bemühen und meinen Namen so aussprechen, wie ich heiße, for God's sake. Also ganz ehrlich, Sausan ist echt nicht so schwer.
Ja.
So, und dann habe ich irgendwann in der Oberschule dann, an dem ersten Tag auf dem Gymnasium, habe ich das Susi abgelegt und habe gesagt, ich heiße Sausan. Und das funktionierte dann auch. Und ja, gut, heute bin ich Safsan, Sausan.
Viele Junge hat sich Safsan genannt, glaube ich.
Ja, aber also ganz wenige sagen es beim ersten Mal richtig.
Okay.
Was ich so krass finde, zum Beispiel meine Schwester, ja, sie heißt Raja, wird aber geschrieben R-A-J-A-A, Raya. Und sie stellt sich so vor, Raya. Ich auch denke, wieso stellst du dich so falsch vor? Du heißt Raja. Dann sagt sie, ja, weil die kriegen das eh nicht hin. Also ich finde nicht, dass wir unseren Namen falsch selber auch noch falsch aussprechen müssen, nur weil wir meinen, die anderen könnten das nicht. Das mache ich nicht mehr. Also ich korrigiere konsequent, wenn Leute meinen Namen falsch aussprechen, weil die ist ja, ne, ist ja für jeden besser, wenn man weiß, wie der andere wirklich heißt, ja. So. Und ja, das geht heute. Aber früher war es nervig.
Also als du Erwachsene warst, warst du nie Susanne oder auch selben Ausland nicht Susan, sondern warst du immer Sausan.
Ja,
Sausan.
Ich habe wirklich, also ab dem ersten Tag in der 7. Klasse.
Aber würdest du dann auch im Gespräch mit einer mächtigen Person, die ständig den Namen falsch ist, würdest du dann auch unterbrechen und sagen, hey, ich weiß, aber...
Ja, mache ich. Ist doch nicht böse.
Nö. Also ich manchmal mal habe ich zum Beispiel, mein Name wird manchmal falsch geschrieben. Dann wird ein L vergessen. Aber ich tue dann extra meinen Namen mehrmals in der E-Mail schreiben. Aber ich würde nicht direkt sagen, hey, ist übrigens ja mein Name.
Ach doch, ich mache das. Und die Leute sind dann erstmal so, oh ja, sorry. Und dann ist gut. Und dann wird das Gespräch fortgesetzt. Also,
Sausan ist jetzt auch nicht so ein schwieriger Name
zum Aussprechen. Auch.
Also ich kann mir zum Beispiel bei meinem Nachnamen, Aburakia, kann ich mir schon vorstellen, also ich habe, glaube ich, schon jede Buchstabenzusammensetzung bekommen, die es eigentlich gibt. Und mittlerweile,
gut, falsch schreiben, finde ich, ist ja nochmal was anderes, weil wie soll jemand darauf kommen, dass mein Name mit W geschrieben wird? Ja. Das ist auch absurd.
Nee, das steht ja in der E-Mail, in der du das schreibst, steht der Name schon richtig geschrieben und du schreibt trotzdem meinen Namen falsch.
Ja.
Und du schreibst doch an meine E-Mail-Adresse. Also
ja.
Frag mal, wenn wir den Buchstaben einfach vergessen. Oder ich werde einfach nur noch Abu Chaka genannt.
Abu Chaka.
Weil Abu Rakia und Abu Chaka so ähnlich ist. Also das ist das Spannende.
Chibli-Clan bin ich.
Ja? Ja, über Clans werden wir später
noch reden. Oh nee, dazu sage ich nichts.
meine Mom, wobei, sie hat noch eine zweite Frage gestellt.
Wie war es denn, in Deutschland zu sein und sich nicht deutsch zu fühlen? Oder hast du dich immer deutsch gefühlt oder hast du immer dir auch arabische Mädchen ersehnt, die so ein bisschen dieselbe Geschichte haben wie du, sage ich jetzt mal? Oder war das nie ein Thema für dich? Wie war denn das in der Jugendzeit, Kindheit?
Also die ersten Jahre meines Lebens, bis ich Teenager war, vielleicht auch noch, echt später, hat meine religiöse Identität und mein Migrationshintergrund überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich habe auch immer versucht, das nie zum Thema zu machen. Ich habe mich ja auch nie mit Integration, mit Islam oder so befasst, sondern habe ja Politik studiert, Schwerpunkt internationale Beziehungen, war auch immer nur in diesen Kreisen unterwegs, also internationale Politik, habe die junge DGAP mitgegründet, war beim Körpernetzwerk Außenpolitik, also alles, wo es wirklich bei den Unique Young Leaders von der Münchner Sicherheitskonferenz, also alles, was sozusagen Außenpolitik für junge Leute, das war so mein absoluter Fokus. Und das hat mich am Ende ja auch zur stellvertretenden Sprecherin des deutschen Außenministers gemacht. Also meine Biografie war sehr außenpolitisch ausgerichtet. Oder mein beruflicher aber Werdegang.
Schon, aber schon auf dem Gymnasium und in der Schule?
Ja, ja.
Also
ja.
Schon irgendwie mit 13, 14?
Du, es hat angefangen, ich bin aufs Gymnasium gegangen und da wusste ich, dass ich entweder, also dass ich wusste, dass es Politik sein wird irgendwie. Das war schon da, Medizin oder Politik, sagen wir es mal so, eins von beiden. Und ich habe mich ziemlich früh dann angefangen, mit Außenpolitik auseinanderzusetzen, einfach wegen Palästina, weil mein Wunsch, und das war auch der Antrieb für mein Studium, war es, in einem dann unabhängigen Staat Palästina, entweder in einer internationalen Organisation oder wie auch immer, jedenfalls in Palästina, zu arbeiten und diesen Staat mit aufzubauen. Das war ganz klar mein Fokus und ich habe mich dann ziemlich viel mit Nahost beschäftigt und mit der arabischen Welt. Da hatte Islam überhaupt gar keine, also ich war ja praktizierend immer und ich komme ja aus einem sehr religiösen Elternhaus. Ich habe auch gebetet, ich habe gefastet, ich habe keinen Alkohol getrunken, nie. Aber keiner wusste das so richtig. Also ich habe das für mich gemacht, ich habe nie darüber gesprochen, was ich bin und so meine religiöse Identität habe ich ehrlich gesagt eher verborgen. Ich wollte nicht auffallen als anders und meine Freunde waren entweder türkeistämmig, aber eher säkular und ansonsten deutsch-deutsch. Ich war nicht in diesen ganzen Kreisen. Ich war wirklich in der internationalen Community, wo es ganz viele Migranten gab, aber die sich einen Scheiß drum gekümmert haben, was für ein Background du hast. So. Ich bin nicht aufgefallen als Migrantin oder Muslima. Das hat sich aber irgendwann verändert, als ich dann raus aus dem Bundestag gegangen bin, wo ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war und immer mehr mitbekommen habe, dass es irgendwie nicht so egal ist, woher du kommst. Nicht mal, weil ich das jemals gespürt habe. Also mir hat man nicht angesehen, dass ich arabische Wurzeln habe oder Muslima bin. Wie denn, ja? Ich trage weder ein Kopftuch, noch sehe ich sonst so aus, wie man potenziell eine muslimische Frau vielleicht phänotypisch einordnen würde. Aber ich habe das halt bei anderen gesehen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, du kannst einfach nicht still sein. Ja? Wenn es diese Diskriminierung gibt, diesen Mangel an Chancengleichheit, du hast es selbst nicht erlebt, ich wurde nicht diskriminiert so, aber ich habe eine Stimme und eine Verantwortung und kann eigentlich nicht schweigen. Und ich habe mir gesagt, du darfst es dir auch nicht zu einfach machen mit deinem internationalen Politik und so. Ich bin jetzt irgendwie in einer ganz anderen Community unterwegs. Mhm. So kam dann sozusagen der Weg hin zu dem damaligen Berliner Innensenator Körting, wo ich Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten war, zuständig für den Dialog mit der muslimischen Community, zu der ich ja auch qua Familienhintergrund irgendwie Zugänge hatte. Und dann, das war mein Einstieg eigentlich in diese ganzen Themen. Ich hatte vorher nicht Probleme.
Also es war nicht so, also erst meine Mutter ist zum Beispiel auch christliche Palästinenserin, das heißt, das war gar nicht so ein Thema. Und sie hat auch viele sozusagen deutsch-deutsche Freunde gehabt, aber ich glaube, es war eher so gemeint, dass sie sich vielleicht damals Freundinnen gewünscht hätte, die manche Dinge nachvollziehen können, die halt bei ihr so sind, weil ihre Freundinnen hatten vielleicht andere Probleme als sie. Weil das, was du erzählst, kann ich voll nachvollziehen. Das war bei mir auch so, dass ich, als ich Journalist geworden bin, viel krasser politisiert wurde, weil ich in der Kindheit nie mehr darüber Gedanken gemacht habe. Und dann komme ich in diese Corporate-Welt und denke mir, oh, hier, schade, dass es so wenig Repräsentanz gibt. Aber bei ihr die Frage, also worauf sie hinaus wollte, war eher so, damals in der Jugend gab es in ihrer Zeit vielleicht nicht so viele Mädels, die ähnlich aufgewachsen sind wie sie, die aufs Gymnasium gingen. Und da hätte sie sich drüber gefreut sozusagen. Das war, worauf sie eher hinaus wollte.
Ja, aber das hatte ich nicht. Okay. Ich hatte nie das Bedürfnis, mit Leuten zu sprechen, die so waren wie ich, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich bin total wie die anderen. Okay. Ich habe mich nicht anders gefühlt. Ich habe mich sozialpolitisch anders verortet gesehen, weil die Leute, mit denen ich unterwegs war, die kamen aus Elternhäusern, die bildungsnah und vor allem gut situiert waren. Und das war ich nicht. Das war eher sozusagen, was mich von anderen immer getrennt hat, dass, wenn ich nach Hause gegangen bin, schon diese Armut war ja dauerhaft da und dieser unsichere Status und so, das hat mich eher das war der riesengroße Unterschied zwischen mir und meinen Freundinnen. Alles andere spielte keine Rolle.
Wie haben deine Eltern damals reagiert, als du gesagt hast, dass du jetzt den politischen Weg einschlagen willst?
Also mein Vater und meine Mutter hätten sich, so wie viele Arabereltern, gewünscht, dass ich entweder Juristin oder Ärztin werde. Klassisch, genau. So, und meine Mutter findet es, glaube ich, immer noch nicht so gut, dass ich Politik mache. Heute noch viel mehr als vorher, weil sie einfach wahnsinnige Angst um mich hat. Gerade nach Christchurch hat sie mir dann am nächsten Tag gesagt, dass sie die Nacht nicht geschlafen hat, weil sie Angst um mich hat, ja. Also ich glaube, heute würde sie sich wünschen, ich hätte mich damals für Medizin entschieden. Ja, mein Vater, der hat eh immer Doktora zu mir gesagt, wo ich Ärztin, ja. Ärztin, genau, er hat mich immer so genannt, ja, Doktorte, also meine Ärztin. Der war stolz. Also der ist leider gestorben, aber er war stolz auf alles, was ich gemacht habe. Er hat immer gesagt, mach, was du denkst, was richtig ist, geh deinen Weg, und hat mich echt in allem supportet. So.
Ich würde ganz kurz noch gerne über deinen Vater reden, vielleicht ganz kurz, wenn es für dich okay ist. Der wirkte von allem, was ich jetzt gelesen habe, wie ich recherchiert hatte, wie ein wirklich besonderer Mann, auch für dich. Ist ja, soweit ich das jetzt gelesen hatte, als erster quasi nach Deutschland gekommen und hat dann alle nachgeholt. Wurde dreimal abgeschoben, ist dreimal quasi illegal zurückgekommen und hat dein Leben sehr geprägt. Was, wenn du deinen Papa vielleicht in zwei Sätzen beschreiben würdest, was war das für ein Mann?
Mein Vater war der großzügigste, empathischste, liebevollste Mensch auf Erden.
Und wie erinnerst du dich an die Zeit, wie das damals war, als er abgeschoben wurde? Ich meine, ihr wart ja dann als Familie hier, er musste dann quasi öfter weg. Erinnerst du dich noch an die Zeit? Und
ich kann mich vor allem daran erinnern, dass er in so einer Abschiebehaft war und wir ihn da immer besucht haben. Das war ziemlich krass.
Mit 10 Jahren?
Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ja, sowas.
Verfolgt einen sowas? Also wir können es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also ist das sowas, was einen Jahre später auch noch
verfolgt? Das sind Wort, Bilder, die jedenfalls nicht aus dem Kopf gehen. Ne? Wenn du deinen Vater so im Knast quasi siehst und nicht weißt, bleibt er jetzt da oder muss er weg und wie geht das Leben weiter? Also ich war immer ein Vaterkind. Ich hatte wirklich einen extrem engen Zugang zu ihm. Und ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und ich war ja die Vorletzte, ne? Also so das Küken. Und es war ganz schlimm. Also es war so schlimm, weil diese Unsicherheit und jemand, den du liebst, der da sitzt und nicht mit dir nach Hause kommen kann, und noch mehr nicht zu wissen, ob er jemals nach Hause kommt. Also ich wünsche es keinem Kind. Klar. Das ist ganz schlimm.
Jetzt können Malcolm und ich das ja gar nicht nachvollziehen, wie das überhaupt ist, in so einer Situation zu leben. Kriegt man das als Kind mit oder versteht man, was überhaupt los ist und warum die Eltern alle 3 Wochen zum Amt müssen und so?
Das habe ich schon sehr gut verstanden, ja. Also ich weiß noch, ich empfand das als wahnsinnig ungerecht, aber ich wusste, dass irgendwie die Politik dafür verantwortlich ist. Und das hat mich natürlich sehr politisiert, schon sehr früh, warum ich ja schon sehr früh für mich entschieden habe, dann in die Politik zu gehen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass andere über mein Leben richten. Ich möchte nicht arm sein, ich möchte selber Entscheidungen mitprägen. Ich habe die Schnauze voll von Politikern, die am Ende mein Schicksal bestimmen.
Was ich spannend finde, ist, du sprachst davon, dass in deinem Umfeld nur Leute waren, die gut betucht waren, und bei dir war das anders, dieser finanzielle oder soziale Unterschied. Wie ist dieser Alltag?
Na gut, betucht ist halt, das klingt jetzt so, als wenn sie
im Vergleich zu dir.
Die Eltern haben gearbeitet. Meine Eltern lebten halt lange oder immer eigentlich so von entweder der Sozialhilfe oder von zusätzlichen Zuschüssen vom Staat.
Und ich kann das ganz gut nachvollziehen.
Ich kenne keinen sonst meiner Freunde, der so gelebt hat.
Ich kann es ähnlich nachvollziehen, weil die Leute, die den Job machen, hatten auch, also mein Vater war geflüchtet aus Nigeria und hat irgendwie in Sexshops geputzt und meine Mutter ist früh krank geworden, so dass ich wirklich mir teilweise für Handouts das Faxgerät benutzt habe, um das zu kopieren, oder bin in die Bücherei gegangen. Wie war so bei dir der Alltag, um, am tagsüber machst du halt das mit deinen Freunden und dann abends hast du ja ein ganz anderes Leben als die anderen, so, und wie hat man das sich vorzustellen, als du dann deine politische Karriere losging, aber du ja zu Hause irgendwie, du hast ja auch diesen Tweet abgesetzt, dass du irgendwie Holz sammeln musstest und dass ihr da wirklich Schwierigkeiten hattet. Wie ist so der Alltag? Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du das damals gemeistert hast.
Ich war wahnsinnig ehrgeizig. Mhm. Ich war super fleißig, was die Schule anging. Ich kann mich erinnern, dass ich habe mehr gelernt als meine ganzen Freundinnen. Deswegen war mein Alltag extrem stark durch Lernen geprägt, was dann sich auch ausgezahlt hat mit einem richtig guten Abitur. Also meine Freundinnen haben mich immer so Streberin genannt. Dafür, dass ich so...
Die denkt auch, sie wäre...
so, die Streberin. Weil ich habe wirklich gelernt. Aber... gleichzeitig war ich so ein bisschen Krawallmacher auch in der Schule. Ich war sozusagen immer so die Anwältin für alle, die, von denen ich meinte, dass sie keine Stimme und kein Recht haben. Weswegen ich ziemlich viel Stress hatte auch immer mit den Lehrern. Ich habe so viele Fehlzeiten gehabt, weil ich einfach auch ganz viel geschwänzt habe.
Was hast du da gemacht?
Rumgehangen irgendwie draußen.
Bist mit jemand ins Kino gegangen? Oder?
Nee, im Park so rumgehangen, einfach spazieren, im Park rumgegangen, spazieren gegangen mit den Mädels, irgendwie im Café rumgehangen. Das war zu meiner Abi, zu der Abi-Zeit. Okay. Ja, ich war halt beides, ne? Ich war wahnsinnig zielstrebig, ehrgeizig, aber ich war auf der anderen Seite auch total relaxed, was so Schwänzen angeht. Das darf man gar nicht alles sagen. Besser nicht, doch, nicht, doch, dass die Leute denken,
das
so.
Das ist voll legitim. Das Problem könnte natürlich sein, wenn du jetzt den Leuten als Vorbild zeigst, okay,
nein, das
hey,
ist nicht gut, das ist nicht gut.
Ich hab's durch hartes Lernen, aber auch locker. Es ist mega easy, ja.
Ja,
aber also, es hat sich trotzdem vereinen lassen quasi, viel Fehlzeiten, aber dann halt einfach mehr gelernt.
Ja, irgendwie ging das. Also ich war nicht so verbissen, was Schule angeht. Mir hat Schule einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich fand es jetzt nicht schlimm, mal zu fehlen, weil den Stoff konnte ich dann eh. So. Aber sonst so meine Zeit, ehrlich gesagt war das so, dass die meisten meiner Freundinnen super gern zu uns gekommen sind, weil meine Eltern, auch wenn sie nichts hatten, so großzügig waren. Die Leute kamen halt total gern und haben das beste Essen bei uns bekommen und viele haben bei uns geschlafen, obwohl wir wirklich super kleines, kaum Raum hatten. Aber also meine Eltern, mein Vater war so beliebt bei meinen Freundinnen und meine Mutter für ihr Kochen und so. Kennst du es ja, so die Gastfreundschaft. Ja. Und deswegen war unsere Wohnung quasi Haus und Heimat für all meine Freunde, mehr als ich sozusagen zu denen gegangen bin. Wenn ich sozusagen bei Freundinnen geschlafen habe oder so, dann war das, wenn wir abends ein bisschen länger weg waren, dann habe ich bei denen meistens übernachtet. Ja, und am Wochenende die ganze, also Kinder oder erst so die ersten Jahre meines Teenager-Seins, wo wir in dieser sehr kleinen Wohnung gewohnt haben, wo es noch Ofen gab und so. Ich glaube sogar, dass manchmal Freunde mitgeholfen haben, wenn wir Holz hochgetragen haben. Also es war alles, ich habe es nie verborgen, dass ich aus so einem Elternhaus komme, so einem armen Elternhaus komme und hatte auch immer das Gefühl, dass meine Freundinnen, ja, das so mitgemacht haben. So selbstverständlich. So.
Mit wie vielen Schwestern musstest du dann dein Zimmer teilen? Also meine Cousinen, die waren 5 Kinder und da waren 3 in einem Zimmer.
Ich glaube, 11 waren wir.
Ja, aber wart 11 in einem Zimmer?
Ich glaube schon.
War das ein großes? Oder habt ihr so viele Stockbetten dann gehabt?
Nein, wir haben alle auf dem Boden geschlafen.
Wow. Warte mal,
11? Ja, ich glaube, so zu krassen Zeiten waren wir, glaube ich, 11 in einem Zimmer.
Jungs und Mädels mitten in der Pubertät, Geschwister und 11 Stück in einem Zimmer.
Ja.
Was nicht verprügelt und Haare rausgerissen.
Oder lass es 8 mindestens. Also vielleicht hat mein Bruder denn mal auswärts geschlafen bei seiner Freundin oder keine Ahnung. Also ich kann mich nur erinnern, dass die Matratzen lagen so alle so ziemlich eng. Das war ein großes Zimmer, es war ja Altbau, es war wirklich ein sehr, sehr großes Zimmer. aber so, dass die Matratzen, die klein waren, alle nebeneinander gereiht wurden und wir da geschlafen haben, total friedlich. Ja, es war, ich habe ein sehr enges und gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern.
Wie groß ist der größte Altersunterschied zwischen dir und deinem
ältesten Bruder? Mein ältesten Bruder, der leider gestorben ist letztes Jahr, der ist 20 Jahre.
Aber der war dann auch noch im Zimmer?
Nee, der war nicht da.
Okay, okay.
Der war nicht da und der danach folgte, war nicht mehr da. Also von den 13 waren wir, ich glaube, 10. Ja, so 10 müssten noch da gewesen sein.
10. Du willst mir sagen, dass ihr euch nie irgendwie verprügelt habt?
Oder? Ja, ich habe mich, wenn dann, mit meinem jüngsten Bruder und mit meiner jüngsten Schwester am meisten gestritten. Also mein jüngster Bruder ist der älter ist als ich und meine jüngste Schwester ist die, die danach kommt. Ich bin ja die 12. von 13. Und meine Mutter hat es tatsächlich geschafft, immer so Junge, Mädchen, Junge, Mädchen, Junge, Mädchen.
Und über was habt ihr denn alles gestritten? So klassische Geschwisterstreitigkeiten,
ja,
Spielzeug,
ja, etc.? Ja, genau. Und ja, so wem gehört was und so.
Gab es da eine Sache, wo es richtig lange Krach gab oder die ich immer noch... Also ich habe mal wegen eines Snickers ausgerastet.
Nee.
Mein Bruder hat ein Snickers weggegessen und ich kam nach Hause und ich hatte mich auf diese Snickers gefreut. Und manchmal lachen wir immer noch drüber, das gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht.
Drama Queen.
Wir haben uns immer um Klamotten gestritten, weiß ich noch. Wenn dann so wer, weil wir so die Klamotten immer getauscht, also so jeder durfte von dem anderen so die Klamotten tragen. Also die letzten drei, mein Bruder, ich und meine jüngste Schwester, weil wir einen ähnlichen Stil hatten. Ja, das fand mein Bruder nicht immer toll, dass ich seine Pullover angezogen habe.
Welche Rolle hat Reisen damals gespielt für euch? Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise auch aus eigener Erfahrung, wenn man nicht besonders viel Geld hat, die Reisen sind jetzt nicht besonders exotisch und nicht besonders viel. Wenn wir irgendwann mal irgendwohin wirklich gereist sind, was für mich mit Fliegen in Bezug stand, war es immer nach Hause. Aber ansonsten...
Ja, ich bin das erste Mal ja in meinem Leben gereist, als ich Deutsche wurde. Davor durften wir eh nicht reisen. Also, und das war mit 15. Und da sind wir dann in den Libanon zu meiner Familie ins Lager geflogen und waren 6 Wochen im Flüchtlingslager, wo 5-mal am Tag irgendwie das Licht ausfiel und wir kein Wasser hatten. Also, aber trotzdem, es war für mich ganz toll, mal eine andere Welt zu sehen im Libanon.
Wirkte das wie Flüchtlingslager auf dich oder wirkte das wie, hey, da sind Verwandte und wir sehen
uns? Da sind Verwandte, ja. Ja, das war nicht so. Nee, ich hatte nicht das. Ich habe auch wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, dass das ein Flüchtlingslager war, in dem Sinne, wie wir heute über Flüchtlingslager reden. Das waren halt all meine Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen, die uns so lieb hatten und wirklich auch so verwöhnt haben als Kinder. Ich habe so schöne Zeit mit denen im Libanon verbracht.
Und du hast auch mal gesagt, dass du gerne mit 15 die Welt bereist hättest. Hast es dann aber gelassen. Warum denn?
Ich bin danach schon sehr viel gereist, allein. Also wenn ich eine Leidenschaft hatte, nachdem ich Deutsche wurde, dann war es zu reisen. Ich bin, ich habe dann während der Schule und des Studiums sowieso ziemlich viel gearbeitet, sehr viel gekellnert, gut Geld gemacht, auch Trinkgeld. Und bin, wann immer ich Zeit hatte und konnte, bin ich gereist allein. Und das, also nicht die Welt, aber ich bin schon viel, viel gereist.
Hatte da deine Mutter auch Bedenken, so
ja.
als Mädchen alleine reisen?
Total. Wenn es nicht meinem Vater gegeben hätte, hätte ich gar nicht gedurft. Aber er hat immer gesagt, lass sie machen. Das ist schon okay.
Ist bei uns zu Hause andersrum. Mein Papa ist immer super protective, was meine Schwester betrifft. Und meine Mama sagt immer, ja, lass sie machen.
Echt?
Ja, super. Obwohl meine Schwester auch super Papakind ist. Also sehr, 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 sehr ähnlich.
Ja? Nee, mein Vater hatte vollstes Vertrauen. Der war... Weiß nicht, meine Mutter war immer so diese, oh, was wenn die Nachbarn und was sagen die dazu und die Familie und du kannst doch nicht als Mädchen alleine reisen. Und mein Vater hat immer gesagt, lass sie, schon okay. Kaliha, genau.
Ich habe nämlich auch noch eine Sprachnachricht mitgebracht von meiner Schwester wiederum,
ja.
für die du ein Riesenvorbild ist, wie du schon gesagt hast. Die hat einen ähnlichen Weg wie du eingeschlagen, die hat Nah- und Mittlerer Osten studiert, im Bachelor. Jetzt macht sie einen Master in interkulturelle Kommunikation und hat schon einige Praktika auch gemacht und die hat folgende Frage für dich.
Marhaba Sausan, ich bin die Isabella Aburakir, ich bin die große Schwester von Marcel. Ich freue mich sehr, dir eine Frage stellen zu können, weil du aufgrund deiner Herkunft und deines Werdeganges für mich ein sehr großes Vorbild bist und habe mich gefragt, wieso deine Person in den Medien so polarisiert. Wie erklärst du dir das? Liegt es an deiner Rolle als Frau in einem männerdominanten Business, an deiner Haltung zum Islam oder an deiner palästinensischen Herkunft? Ich freue mich auf deine Antwort.
Ich glaube, das ist so eine Kombination aus ganz vielen. Wenn du dir heute die Akteure in der Politik anschaust, dann siehst du ziemlich schnell, dass das nicht so viele sind, die mein Profil haben. Also du hast erstens wenig Migranten, dann hast du wenig Muslime, du hast kaum Palästinensischstämmige. Und wenn du all das hast, dann sind es aber nicht Leute, die unbedingt outspoken sind, was ihre entweder religiöse Identität angeht oder im Kampf gegen zum Beispiel Islamfeindlichkeit und so. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, wenn wir mehr von mir wären, würde ich gar nicht so viele Kämpfe haben, so wie ich sie heute habe. Aber dadurch, dass es so ungewöhnlich ist, ne, dass eine Staatssekretärin palästinensischstämmig offen über ihre religiöse Identität redet, sich für das Kopftuch einsetzt, gegen Antisemitismus kämpft, selbst kein Kopftuch trägt, gegen Homophobie kämpft in der muslimischen Gemeinde, israelische Freunde hat, all das ist total ungewöhnlich. Und die Leute versuchen dich ja immer in so Schubladen zu packen und schaffen sie nicht.
Und es wird ungewöhnlich gemacht. Das ist
es wird ungewöhnlich gemacht, ja. Aber es ist ja auch faktisch so, dass es das nicht gibt in der Politik. Ja. So. Und solange es das nicht gibt, dass es normal ist, dass du Sausan Çebliğs in der Politik hast, wird es auffallen. Und ich bin nun mal eine der wenigen mit diesem Profil in der Politik. So, und dann klar muss ich gerade Kämpfe kämpfen, die vielleicht die spätere Generation, die diesen Weg geht, nicht hat. Also ich würde mich schon als sowas wie eine Vorkämpferin sehen für andere junge Menschen, die hoffentlich es leichter dann haben als ich.
So. Ja, also vielen, vielen Dank, meine Schwester, an diese Frage. Lizzie, schöne Grüße an dich. Vielen Dank bei der Vorbereitung auch. Die wusste, glaube ich, alles über dich, was es so zu wissen gab. Deswegen hat es für mich relativ leicht gemacht. So, Isabella, kannst du dazu was sagen? Ja, also folgendes. Oh, die ist das Holle. Kannst du dir sagen, dass ich es toll finde? Also schöne Grüße an dich. Gebe ich dir absolut recht bei dem, was du sagst, das stimmt. Und eine Sache, wo du auch teilweise aneckst, ist deine Fußballmeinung.
Wieso?
Naja, also ich meine, du bist ja schon sehr supportive für ein bestimmtes Lager.
Dortmund?
Ja.
Und?
Ja, und es gibt genug Leute, die halt dann vielleicht rot verwandt, also Fans sind.
Ja, egal.
bist du so
ein... Ich war schon immer ein Bayern-Hater.
Ja? Ja, ja, ich meine, Bayern-Hater spricht ja schon mal, dass es ein bisschen aneckend zumindest ist.
Ja, ja, also aber ganz ehrlich, wenn man Dortmund-Fan ist, dann kannst du nicht für die Bayern sein. Das geht einfach nicht so.
Also ist Mario Götze für dich ein kleiner Verräter? Ein bisschen?
Nee, aber ich mag die Bayern einfach nicht.
Ja, kann man ja. Also haben ja so ein bisschen einen arroganten Touch.
Ja, weiß gar nicht, wegen arrogant oder so. Vielleicht ist es doch dieses Underdog-Ding. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ich bin ja nicht seit gestern erst Dortmund-Fan, nee, sondern seit, weiß nicht, 14, 15 oder so. Ich habe früher auch Fußball, auch auf der Straße gespielt. Und früher war das, habe ich mich eher mit der Serie A, also der italienischen Liga, ja, Liga, auseinandergesetzt und war voll der Juve-Fan. Ich hatte alles von Roberto Baggio. Ich habe deswegen auch Italienisch angefangen zu lernen. Und dann bin ich aber zur deutschen Liga und fand Dortmund und Stuttgart und damals so das Dreieck, das Magische. Bobic, Elba, Balakow und wie hieß der andere? Der dritte in der Runde. Ich glaube, es war
Giovanni Elba.
Ja. Genau. So, und dann aber irgendwie habe ich das dann aufgegeben mit Stuttgart und fand die Dortmunder unter Sammer Müller und so die Zeit. Das war dann, hat mich geprägt und seither bin ich Dortmund-Fan und treu und so wie viele andere Dortmund-Fans einfach ein Anti-Bayern.
Wie kann ich mir Sausan als Fan vorstellen? Bist du lautstark zu Hause, wenn das Spiel an ist? Ja. Dein Mann, ist der auch Fußballfan?
Nee.
Überhaupt nicht. Das heißt, er muss nicht sein Leben, wie du zu Hause ausrastest beim Spiel.
So halb. Das ist echt witzig, ja. Aber es war schon immer so, zu Hause auch mein Vater, der war zum Beispiel nicht so ein Fußballfreak, aber der fand das total süß, wie ich da immer gefightet habe. Und von allen, ehrlich gesagt, auch von meinen Brüdern, war ich, glaube ich, so war ich so am meisten into Fußball.
Und machen wir den Deckel für das Thema vielleicht zu, wird Dortmund Meister?
Auf jeden Fall.
Ich hätte da noch eine Frage, die mich trotzdem interessiert. Du bist 93 Deutsche geworden. Hm. 93 bin ich auch Deutsche geworden, ich bin geboren. Was ich spannend finde, ist davor, wie so Also hättest du, du hattest dich ja in dieser Melissa gesehen, wir sind jetzt nochmal da, und die hat ja einfach ganz normal gesagt, ich bin aus Herne und so. Hm. Und wie wäre da denn, weil Palästinenser, Kurden, solche Völker sind oft sehr schnell politisiert und die haben ja auch da so ein Verständnis für. Meine Mutter hatte nur zum Beispiel damals so eine jordanische ID-Card und ist auch später Deutsche geworden. Wie war das für dich, bevor du diesen Pass hattest, so mit solchen Fragen beantworten?
Ich fand das total schlimm, weil keiner wusste, was staatenlos ist. Ich fand das so schlimm in der Schule, weißt du, wenn du in der Grundschule eigentlich gehörst zu den Besten, gehörst dazu, fällst nicht auf, weder als Muslim irgendwas, aber dann, wenn die dich fragen, woher du kommst, dann sagst du staatenlos und die Lehrer gucken dich an, wie staatenlos? Gibt's nicht, staatenlos. Sag doch mal, woher du kommst oder was hast du denn für ein Passhaus an? So, ja, staatenlos. Und die kannten das damals nicht. Ist ja heute echt alles ein bisschen anders. Ich fand das sehr erniedrigend zu sagen, so, dass ich staatenlos bin. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Und dann natürlich kam dazu, dass wir alle paar Monate zu dieser scheiß Ausländerbehörde mussten. Wir teilweise mitten in der Nacht aufgestanden sind, um da noch eine Nummer zu bekommen. Also das war schon alles ziemlich krass. Also für mich war der Tag, an dem ich Deutsche wurde, ein Tag der Befreiung.
Wunderbar, damit ist das erste Segment unseres Podcasts so ein bisschen abgerundet. Wir haben eine Halbzeitfrage, das ist eine sogenannte Klischeefrage. Wer hat uns denn die Klischeefrage gestellt? Sasan guckt ganz bedenkt auf ihre Zeit.
Die Klischeefrage kommt von Mohammed, also Hammoudi auf Instagram. Der fragt, hat jeder Palästinenser einen Verwandten, der in einem Clan ist? Er selber hat
einen. Ich nicht.
Nein, aber selber hast du ja gesagt, Chibli-Clan?
Die nennen mich so, diese Scheiß-Hater. Sie, dass ich einen Clan habe und die meinen, ich wäre irgendwie verwandt mit diesen Leuten, nö.
Das wird mir auch nachgesagt. Abu Rakia, Abu Chaka, wie schon gesagt.
Ja, aber nee, ich habe echt oder weder Verwandten, also zumindest
Verwandte
nicht
bewusst. Verwandte oder
Freunde? Nee, auch nicht.
Kennst du jemanden bei dir? Hast du einen Clan, Verwandten?
Ich will kein 31er sein.
Ich weiß es zumindest. Ich weiß es nicht.
Ich kenne ein, zwei Jungs in Berlin, die auf jeden Fall eher in die Richtung tendieren, aber ich glaube, würde jetzt nicht sagen, dass die sich selber auch so zu klar zugehörig fühlen und sowas.
Bist du mit denen verwandt?
Nein, nicht verwandt, befreundet. Man muss auch sagen, diese ganzen Clan-Leute, die haben damals in einem anderen Stadtteil gewohnt als meine Eltern. Ich bin ja Moabit groß geworden. Ja. Moabit waren die Clans nicht so aktiv, wenn eher im Wedding oder Kreuzberg, Neukölln oder so. Meine Eltern hatten mit diesen Leuten echt nichts zu tun. Gar nichts.
Das heißt, für jeden da draußen, man muss klar differenzieren, nicht jeder Araber ist familiär mit einem Clan verbunden.
Nein.
Das sollte jedem schon vorher klar gewesen sein. Um deine Hammoudi, deine Klischeefrage zu machen, ich überlege jetzt wirklich, aber einen christlich-palästinensischen Clan in München gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich habe einen Cousin, der ist sehr, 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 sehr religiös. Und ich und mein Bruder, wir joken immer, wenn der Muslim wäre, dann wäre er vielleicht in die IS gegangen. Also der ist so ein Hardcore-Christ und so, aber er ist harmlos. Also liebe Grüße.
Ich muss wiederum dazu sagen, bei uns zu Hause, also in dem Dorf, wo mein Papa herkommt, das ganze Dorf besteht aus Verwandten von mir. Also das sind über 1000 und ich kenne die alle gar nicht wirklich. Da laufen wir immer rum und sagt so, ja, hi.
Das ist das, was die Leute, Entschuldigung, ich unterbreche, was die Leute bei mir, und die denken immer, Schäbli, bestimmt so ein Riesenclan. Vielleicht, aber nur weil ich aus so einer großen Familie komme, gibt's nicht Welt. Also ich wüsste gar nicht, dass wir sonst so gestreut.
Also ich weiß zum Beispiel bei mir nur von nahen Verwandten, also irgendwie Onkel, Tanten und Cousins, weiß ich jetzt von 50 oder sowas um den Dreh.
Und gibt's berühmte Abu Rakirs?
Ja, mich hoffentlich bald, aber ich wüsste sonst nirgendwo niemanden. Nein.
Ich habe jetzt gehört, also mir sagte ein israelischer Freund, dass es eine richtig große Schäbli-Community in Israel gibt, also da, wo auch mein Vater lebt. Und ich will da jetzt mal ein bisschen Nachforschung machen, um zu gucken, ob wir verwandt sind, weil die wohnen genau da, wo mein Vater herkommt. Vielleicht gibt es da doch einen Connex, so ein richtig großer Tribe da.
Aus der Nähe von Haifa, richtig?
Nee, Safad.
Ah, und deine Mutter kommt aus der Nähe von
Haifa. Genau, Mutter kommt aus der Nähe vom Dorf da, also aus einem Dorf in der Nähe von Haifa, und mein Vater aus einem Dorf in der Nähe von Safad. Und da wohnen Schäblis immer noch, ganz viele wohl.
Können die da, kannst du da jetzt, Können die da hin, deine ganzen Verwandten? Kann man da als Deutsche
nochmal hin? Ja, die leben da. Die sind Israelis heute.
Ah, ja, ja, aber ich meine, deine Familie, deine
unmittelbare Familie. Als deutsche Staatsbürger können die da hin, ja.
Ja, weil ich habe zum Beispiel, also ich kann da hin, aber ich habe Verwandte, die auch so eine palästinensische ID haben. Ach so, ja. Und dann müssen die immer so einen Antrag
aber stellen. Aber ich habe keine Verwandte, die eine palästinensische ID, weil meine Familie kommt ja aus dem heutigen Israel. Ah, okay. Und aus dem Libanon. Die leben im Libanon, die können ja sowieso nicht rüber.
Ach so, aber israelischen Pass dürfen die auch nicht beantragen, nee, oder bekommen?
Nee, natürlich nicht. Wer die
es gibt ja arabische Israelis, also.
Ja, aber. Nee.
Ja, zum Beispiel.
Die Familie, also mein Vater hat keine Familie mehr im Libanon, okay. Aber meine Mutter hat zum Beispiel eine ganz große Familie, auch noch welche, die im Lager leben. Die dürfen ja nicht nach Israel, die dürfen ja nicht nach Haifa oder so. Die haben ja, weiß gar nicht, was die für ein. So, die haben ja nur so eine ID sozusagen als palästinensische Flüchtlinge im Libanon.
Genau, also da ein bisschen Kontext, für die, die jetzt irgendwie raus sind. In Israel gibt es arabische Israelis, sind gleich jeder Fünfte ist Araber, der israelischen Staatsbürger. Und dann gibt es sehr viele palästinensische Leute in der Diaspora, die dann nach Libanon, Syrien, sonst wohin gegangen sind. Und diese Länder, das finde ich echt krass, die haben echt krasse Gesetze. Da sind teilweise Palästinenser in der dritten, vierten Generation, die keinen Pass bekommen, weil es immer über den Vater geht. Und wenn dein Vater kein Libanese ist, bist du auch kein Libanese.
Ich habe meine ganze Verwandtschaft im Libanon hat keinen libanesischen Pass.
Also unglaublich.
Nur palästinensische IDs oder wie das Ding heißt, ich weiß gar nicht.
Ich finde das unglaublich, weil eigentlich sind das leicht assimilierbare Menschen, denen man dann nach 5 Generationen einen Pass geben sollte, aber genau, damit Leute, weil viele verstehen das alles nicht. Genau, das sind so, und deswegen kommen viele Leute, die gar nicht aus dem Libanon sind, aber meistens Palästinenser oder andere Minderheiten sind, nach Deutschland, weil die dort nicht anerkannt werden. Um die Klischeefrage nochmal von dir zu beantworten, Hamoudi, bei mir, in meiner Familie, ich habe einen sehr regulären Familiennamen, der palästinensische, ist ODEH. Also es gibt irgendwie ganz viele, ich kenne die alle nicht, aber es ist ein sehr häufiger Name, so wie Müller, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, voll. Ich kenne ganz viele.
Odes, ja, genau. Aber ich habe noch kein Clan-Mitglied, genau. Ich hoffe, die Klischeefrage ist damit beantwortet und damit können wir auch wieder direkt weitermachen. Wir hatten ja jetzt vorhin über dich als Person gesprochen. Jetzt, was ich total spannend finde, ist auch, du hattest es sehr oft angesprochen und das finde ich ist total gut, diese Arbeit gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, ich bin Deutscher und als Deutscher haben wir eine ganz besondere Verantwortung, weil Antisemitismus ein frappierendes Problem ist in unserer Gesellschaft, uns da zu positionieren und uns da stark zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch palästinensische Wurzeln und will mich irgendwie solidarisch zeigen mit der Diaspora. Und manchmal will ich, weiß ich nicht genau, wie ich das am besten machen kann, ohne judenfeindliche Rassismen zu reproduzieren, weil ich eine Verantwortung als Deutscher habe. Und ich glaube, du hast da vielleicht einen guten Weg gefunden. Wie funktioniert es, dass man als Deutscher mit arabischen Wurzeln gleichzeitig solidarisch ist gegenüber Menschen, die sich das Gefühl haben, sie sind von dieser Besatzung drangsaliert, aber trotzdem respektvoll ist und keine judenfeindlichen Ressentiments irgendwie produziert?
Also ich finde, jeder sollte sich unabhängig davon, woher er kommt und was er ist, gegen Antisemitismus stark machen, weil Judenhass ist irgendwie Gift für alle. Und Judenhasser sind meistens auch Muslimhasser und meistens auch Hasser von allem, was nicht deutsch ist. Es gibt so viel, was wir zusammen machen könnten, Muslime, Juden, Araber, Israelis, wo wir an einem Strang ziehen können, um gegen diesen Hass und für den Frieden und für Versöhnung einzutreten. Ich habe ziemlich früh wahnsinnig tolle Israelis kennengelernt, die es mir ermöglicht haben, anders auf den Konflikt zu blicken. Nicht mit so viel Hass und nicht mit so viel Groll, sondern mit einem differenzierteren Blick, um zu sehen, sie kämpfen noch viel mehr als ich dafür, dass es Frieden gibt, diese Israelis, die ich kennengelernt habe. Und das versuche ich so zu vermitteln. Weißt du, du musst dich ja nicht aufgeben, du musst ja nicht aufhören, die israelische Politik zu kritisieren. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Gegen Judenhass zu kämpfen, ist irgendwie ein Auftrag an die Zivilgesellschaft. Ich sage dann immer jungen Leuten, mit denen ich spreche, Türken, Arabern oder Türkeistämmigen und Deutschen mit arabischen Wurzeln, eigentlich, weißt du, es ist irgendwie nicht nur so ein Wunsch, sondern eigentlich ist es eure Pflicht, dagegen aufzustehen. Ich finde, das ist auch eine Frage von Identität und Teilhabe. an der deutschen Geschichte teilzuhaben. So dieses, als ich mal gesagt habe, ich fände es gut, wenn jeder, der in diesem Land lebt, mal einmal im Leben eine KZ-Gedenkstätte gesehen hat, weil das macht was mit dir. Das hinterlässt dich nicht so unbeteiligt, wenn du gesehen hast, was für ein Wahnsinn dahinter steckt. Ja? Und ich glaube, dass wir sehr viel Empathie haben, als Minderheit. Und wenn du das siehst, dann bist du empathisch mit anderen, die gelitten haben. Und das schafft dann so eine Verbindung, die für alle gut ist und die vor allem gut ist gegen den Hass, den vielleicht man hat, weil man eine bestimmte Geschichte hat. Weißt du, wenn Palästinenser mir sagen, ja, aber meine Eltern wurden damals vertrieben, von wem, sage ich? Und dann sagen sie mir, ja, von den Israelis, ja, welche Israelis? Und dann erzähle ich, weißt du, als ich als Staatssekretärin angegriffen wurde, als Islamistin, war es ein Rabbi, der als erster seine Stimme geäußert hat und sich hinter mich gestellt hat. Es waren nicht die Muslime, sondern er hat gesagt, das ist die Frau, die für dieses Land gut ist und sie tut uns gut und lasst uns mit ihr zusammenarbeiten. Und dann sitzen die jungen Leute vor mir und sagen, sind dann total überrascht. So, und das ist es, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir diese Geschichten erzählen, diese positiven Geschichten, die es gibt. Die meisten jungen Leute haben nie einen Juden von ihnen in ihrem Leben getroffen oder einen Israeli. Weißt du, sie haben ja nur diese Bilder, die sie im Internet sehen und diese ganzen Hassvideos und haben natürlich die Politik Israels im Blick, die natürlich ungerecht ist. Die Siedlungspolitik ist ungerecht, die Besatzung ist ungerecht. Das, was Netanyahu macht, ist der absolute Wahnsinn. Und das kann ich doch alles kritisieren und gleichzeitig sehr lautstark gegen Antisemitismus kämpfen.
Aber gleichzeitig wird mir ja dann quasi immer automatisch in so eine Ecke gestellt. Auch wenn es faktisch mal alles stimmen mag und man mag ja auch überhaupt nicht irgendwie antisemitisch irgendwie argumentieren, überhaupt nicht, sondern man sagt einfach nur de facto halt irgendwie Dinge, die du gerade gesagt hast, irgendwie gegen Besatzung, gegenüber die verschiedenen Rechtelagen zum Beispiel. Und trotzdem ist diese Diskussion über diese Debatte gar nicht mehr so wirklich zu führen, weil es wird halt sofort immer so dieses Gegenargument gemacht, oh, weißt du was, Antisemitismus.
Nein, aber du musst halt unterscheiden. Ich glaube, es gibt ja dieses Ding, israelbezogenen Antisemitismus. Wenn zum Beispiel Leute mir sagen, naja, die Juden brauchen sich nicht zu wundern, dass sie so behandelt werden, wenn man sieht, was Israel macht. Das ist Antisemitismus.
Das ist klar, ja.
Ne, ich kann doch die Israelis. Ich glaube, es ist, wir alle haben ein Gespür dafür, wann Israel-Kritik aufhört. Es ist genauso wie bei, ehrlich gesagt, Islam-Kritik. Wann ist die Kritik am Islam noch Kritik und wann geht es darum, eine ganze Gemeinde zu diffamieren, abzugrenzen und sie als minderwertig zu betrachten? Da gibt es, finde ich, schon auch eine ganz klare rote Linie, die man spürt. Man weiß, oh, hier geht es nicht mehr um die Politik, hier geht es schon so ein bisschen mehr. Und ich merke das ehrlich gesagt, wenn ich mit Deutschen rede, denen ich sage, ich habe palästinensische Wurzeln, wie die dann anfangen zu reden, wo ich mir denke, wow, stopp.
Da habe ich auch eine Geschichte. Ich war auf Dreh und in Augsburg oder so. Ich arbeite ja beim Bayerischen Rundfunk und war dann es ging um eine Bonsai-Messe. Und dann hat es mich erstmal genervt, dass sie mich die ganze Zeit gefragt hat, woher ich denn komme, weil sie sozusagen mein exotisches Aussehen erstmal klassifizieren wollte. Und irgendwann dachte ich, ja, mein Vater ist aus Nigeria, meine Mutter ist aus Palästina. Obwohl meine beiden Eltern eigentlich deutsch sind, aber ich hatte dann keine Energie. Und dann hat sie gesagt, ja, Palästina finde ich ganz toll. Und hat ganz schlimme Sachen über Juden gesagt. Und dann war ich so, wow, nein, das ist Katastrophe, ich will das gar nicht hören. Und die denken, das ist irgendwie so eine Einladung, dann die ganze antisemitische Scheiße rauszulassen.
Ja, die denken halt, du bist dafür empfänglich und fangen dann an, ihren Scheiß rauszulassen. Das ist echt krass. Und ich sage dann immer, an dem Tag, wo wir das akzeptieren, dann können wir hier alle abdanken, alle. Juden, Nicht-Juden. Ich finde wirklich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich Jüdin wäre, ob ich in diesem Land leben könnte, ich weiß es nicht. In einem Land, das 6 Millionen meiner quasi Brüder und Schwestern umgebracht hat und ermordet hat, in einer Weise, wie es das auf der ganzen Welt nicht gibt. Keine Ahnung, ob ich denn nicht in Israel lieber leben würde, das ist meine Heimat. Und deswegen, und wenn mir Freunde sagen, so hier die Berliner Juden sagen, wir haben schon ein bisschen Angst als Juden, das ist doch krass. Also mit mir macht das zumindest was.
Nee, es gilt ja auch für schwarze Menschen, Roma und Sinti, dass man sich immer alles mitnehmen muss. Also das ist ja ganz wichtig, dass nur weil du dich gegen antimuslimischen Rassismus stark machst, musst du dich auch gegen LGBT-Feindlichkeit Absolut. Und
ja, weil sonst sind wir unglaubwürdig. Auch so Feministen. Feministinnen, die nicht auch für andere kämpfen, sind, das ist unglaubwürdig. Also
muss da die Politik einen Schritt machen? Weil also es gibt seit letztem Jahr, meine ich, einen Beauftragten gegen Antisemitismus, muss es auch einen Beauftragten gegen Islamfeindlichkeit geben und einen Beauftragten für die Rechte von der LGBT.
Ja, es wird ja jetzt geben. Immer weiter, immer lauter gefordert, dass wir einen Beauftragten für Islamfeindlichkeit haben. Ich war damals auch, also ganz am Anfang war ich ehrlich gesagt so, was ist denn ein Beauftragter? Ein Beauftragter ist nur dann gut, wenn er wirklich Ressourcen hat, um sein Amt auszufüllen und wenn er gut ist und daran glaubt und das mit Leidenschaft machen. Ich habe keinen Bock auf einen Beauftragten, nur weil er jetzt nur pro forma, so Symbolik, Alibi, sondern es geht darum, dass du Leute hast, die sich wirklich um dieses Thema kümmern, ob das ein Beauftragter sein muss, da bin ich ehrlich gesagt relativ leidenschaftslos. Nur ich möchte wissen wollen, dass die Politik das Thema antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit ernst nimmt und wir auch so die Spezifika von antimuslimischem Rassismus wahrnehmen und sie auch in der zum Beispiel Ahndung von Straftaten und so, dass da eine Sensibilisierung auch von Justiz und Polizei und Schulbehörde und Lehrern und so, dass das da ist. Was antimuslimischer Rassismus ist und dass es zu einem immer größeren Problem wird in der Gesellschaft. Das muss eigentlich der Auftrag an Politik sein und dieses Themas wollen wir uns auf jeden Fall annehmen.
Nee, es ist ein riesiges Problem, weil ganz viele Leute dann argumentieren, ja, aber man kann nicht rassistisch sein gegenüber Muslimen, weil Muslim ist ja eine Religion, es sei kein Rassismus. Aber erstens musst du kein Muslim sein, um von antimuslimischem Rassismus betroffen zu sein, weil es geht nicht darum, was du bist, sondern wie die Leute dich klassifizieren. Ja. Und genauso kannst du ja Jude sein und bist ja trotzdem Opfer von Rassismus, weil du zu einer Rasse stilisiert wird. Und es verstehen sehr viele Menschen einfach nicht, dass es ein ganz, ganz schlimmes Problem ist. Es zeigt sich ja auch in der Schule, also irgendwie, die hatten ja eine Studie und dass bei gleicher Leistung einer hieß Max und der andere hieß Murat und hatte eine bessere Note, obwohl die Punktzahl identisch gewesen ist. Also
ja, das ist dann struktureller Rassismus.
Ja, den Film genug. Dazu, um das mal ganz kurz zu erklären zu haben, ich habe diesen super Artikel heute im Flugzeug gefunden, in der Süddeutschen Zeitung vom...
Ja, ein Interview mit Jasmin Schumann, ne?
Ja, richtig. Und es ist tatsächlich, also man mag seine Meinung dazu haben, aber ein paar Sachen, gerade was die Muslimfeindlichkeit betrifft, sind sehr, sehr gut erklärt, sehr, sehr einfach erklärt für jeden zum Verstehen.
Sie auch. Ist wirklich gut.
Samstag, Sonntag, 23. 24. März, Interview geführt von Dunja Ramadan. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Interview. Lest es euch durch. Kleiner Plug, auch wenn ich die Dame gar nicht kenne. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also
nein, sie ist eine der lautesten Stimmen in der Wissenschaft, was das Thema Muslimfeindlichkeit angeht. Jasmin Schumann ist wirklich eine Pionierin in der Forschung.
Für die Leute, die Jasmin Schumann nicht kennen, eine Historikerin, 38, leitet die Akademieprogramme des Jüdischen Museums in Berlin und verantwortet dort die Themenfelder Migration und Diversität sowie das Jüdisch-Islamische Forum. Also, Shoutout an Jasmin.
Richtige Palästinenserin, bist du auch augenscheinlich eine gute Köchin. Wir sehen oft auf Twitter, wie du ganz stolz, deine Gerichte postest und deine Frauendinners dann hast und ihr euch dann alle bekocht. Nimm es mal so ein bisschen mit. Ich bin aber ganz neidisch, gucke ich dann immer auf diese Folge kochte Küche.
Was soll ich da nicht mitnehmen?
Bist du so klassisch arabische Familie? Es gibt nicht nur ein Gericht, sondern halt 24.000 Gerichte und kein Gast geht nicht nach Hause, bevor er nicht kurz vorm Kotzen ist?
Ja, das stimmt. Nein, aber nicht das. Auf jeden Fall kriegen sie, ich mache so viel, dass die alle immer noch was mitnehmen können. Und ich mache drei Hauptgänge mindestens. Und
welche sind da deine Favorites?
Vorspeisen. Also bei den Vorspeisen gibt es bei mir immer Hummus, es gibt immer Tabal, es gibt fast immer Falafel, Kubbe und dann so verschiedene Salate und Hauptspeise. Ich mag so dieses Nazal Bitinjan, das sind gefüllte Auberginen. Ja, das ist eigentlich mein Lieblingsgericht. Ich habe so einen jetzt sowas selbst kreiert. Gegrillte Auberginen mit Joghurt und Knoblauch und Minze, voll lecker. Ich koche dann tatsächlich echt stundenlang, ich liebe es. Ich komme dann runter, ich höre Musik, ich höre dann Kathum oder Abdel Halim und stehe dann 6 Stunden in der Küche und das macht mir überhaupt nichts aus.
Wo rankt bei dir Maklubi?
Ich mag es nicht so und ich kann es auch nicht so gut kochen.
Ganz kritisch. Maklube ist bei mir so das höchste der Gefühle, das gehen kann. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du Maklube lieber mit Aubergine oder ohne essen würdest, aber.
Wenn dann mit,
ja.
Ja, aber ich weiß nicht, was denn? Ist doch nur Reis mit Hähnchen
nur
und.
Nur Reis mit Hähnchen?
Und was ist das? Also ich finde es jetzt nicht so. Ich auch.
Ja! Okay.
Voll easy.
Haben Sie zwei gefunden?
Meine Mutter sagt immer, meine Mutter dann immer so, was willst du heute essen? Ich so, Mjadara. Sie so, mein Gott, du bist doch raus aus deiner Armut. Kannst du nicht mal was anderes essen? Mjadara ist Essen für die Armen.
Linsen und Reis und da Salat.
Es geht eigentlich so für das Essen für Arme. Und ich bin immer noch der absolute Fan von Mjadara, ja.
Okay, ja, stimmt. Ich wurde definitiv
und
überstimmt.
Und Maklube ist halt so für die High Class.
Wow, okay, da wurde ich jetzt gerade in die Ecke gestellt, dass ich gar nicht komme, aber okay.
Weil das ist Fleisch, da muss man Geld für Fleisch haben.
Ich bin der weiße Araber, ja.
Ja, aber für Maklube, da brauchst du Geld, weil das
warum?
Das
weil du Hähnchen und
Fleisch hast,
nur wegen Hähnchen.
Und die feinen Zutaten. Und
wir kommen vom Land, wir haben die Hähnchen noch selber gehackt und alles.
Okay, alles klar. So. Nein, aber ich bin auch im Jadara und Salat. Das
puh, kritisch.
Ja, aber auch nicht so. Ich bin.
Gut, da sind wir doch immer noch synchron.
Okay.
Ich mag generell nicht so arabische Süßigkeiten.
Ja, Baklava ist schon zu viel.
Ja, ja.
Ein Stück kann ich immer essen und dann wird mir schlecht.
Nee, ja, ich mag das auch nicht.
Wir haben auch noch ein paar Fragen auf Instagram noch mitgebracht. Das ist auch unser. Dann haben wir dich auch schon genug.
Fünf Minuten.
Reicht völlig.
Das heißt, du musst alle Fragen auch sehr schnell beantworten,
okay, alles klar.
Weil ich hau sie einfach raus, wenn
ja,
ich schon mal
Antwort
gesagt habe. Yalla, so. Dam Danir fragt: Tut sich denn in diesem Land überhaupt etwas gegen Rassismus?
Ja.
Perfekt. Dann fragt AKMND: Hast du ein Lieblingslied, ein gute Laune Track?
Nein.
Hast du nicht, okay. Setas,
ich habe viele Lieder, die ich
viele.
Toll finde.
Warum willst du nicht, dass 2018 abgeschafft wird? Ist es nicht, wahrscheinlich 2019a? Ist es nicht Teil der Selbstbestimmung?
2018. Ich finde, das ist ehrlich eine hochethische Frage, ob man das will oder nicht. Und ich finde, es muss legitim sein, als Frau und als Feministin gegen die Abschaffung von 2018 zu sein. Mhm. Also ich habe selber keine Kinder, aber ich finde das Recht auf Leben irgendwie.
Also es ist moralethisch einfach.
Es ist eine moralisch-ethische Frage, die hochsensibel und persönlich und privat ist. Und ich möchte das Recht haben, ohne dafür abgestempelt zu werden, dagegen sprechen zu können.
Würdest du, wärst
und
du
das
so oft,
ist für mich, das hat auch nichts mit der Selbstbestimmung der Frau zu tun. Ich würde auch niemanden dafür verurteilen, der dafür ist, ja?
Mhm.
Also wenn jemand dafür ist, 218, dann soll er dafür sein? Ich möchte aber das Recht haben, dagegen zu sein.
Wärst du offen, dich mit Frauen hinzusetzen und
auf
dich
jeden
Fall vielleicht überzeugen zu lassen? Oder
nee,
so?
Nicht
oder,
nur.
Oder,
nicht
oder
nur,
einfach,
nein, ich glaube nicht, dass man mich überzeugen
oder,
kann.
Okay.
Ich bin da wirklich sehr, sehr,
sehr firm,
sehr, sehr firm und fest in meiner Meinung. Aber ich würde mich nie dem Diskurs verweigern oder der Debatte.
Okay. Was bringt Twitter für actual legislative change, fragt Mintu Chan.
Was ich erlebt habe in den letzten beiden Jahren, seit ich auf Twitter bin, ist, dass man über Twitter Debatten anstoßen kann, die tatsächlich auch gesellschaftliche Entwicklung verändern oder voranbringen können, Debatten anstoßen können. Also ich kann mit einem Tweet inzwischen dafür sorgen, dass wir Debatten in Deutschland führen, die es vielleicht so sonst nicht gibt. Nicht ich, sondern wir können mit einem Tweet, weil das ja nicht nur bei Twitter dann verhaftet bleibt, sondern es wird von anderen Medien aufgegriffen und daraus entsteht eine Debatte. Also von daher ist die Wirkungskraft von Twitter nicht zu unterschätzen.
Was kann man tun, damit es mehr korrekte Leute wie dich in der Politik gibt?
Es gibt total viel korrekte Leute.
Und damit es noch mehr gibt? Sollte jeder quasi so politisch aktiv werden wie
jeder,
du?
Jeder, der, ja.
Wo
ich
kann
würde,
man ansetzen? Weil ich, also auch für ich mich, das war immer ein sehr fernes Thema. Also ich müsste quasi jetzt eine Partei beitreten und dann müsste ich das tun. Ja, das ist alles, also.
Du, ich habe gerade vorhin, bevor ihr gekommen seid, ich habe was getwittert, da kam eine zu mir und meinte, dein Interview bei Thilo Jung war der Trigger dafür, warum ich in die Partei eingetreten bin.
Hey,
und das ist so geil.
Das ist schön.
Ja, und das schreiben mir wirklich alle paar Tage Leute, dass sie durch mich in die Partei eingetreten sind. Das ist total cool, weil ich habe ja auch das so Gefühl, dass ich da eine Vorbildfunktion habe. Jeder, der politisch mitmischen will und der sieht, dass was falsch läuft, muss sich beteiligen, muss mitmachen, muss sich engagieren. Ob das jetzt in einer Partei ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ich würde mir wünschen, dass ihr natürlich alle zur SPD kommt, weil ich meine, dass die SPD die richtigen Antworten hat auf diese Zeit, weil es die einzige Partei ist, die auf die Fragen, über die wir alle diskutiert haben, wirklich authentisch ehrliche Antworten hat. Ich sehe das gerade in keiner anderen Partei und würde mir wünschen, dass junge Leute dann auch mitmachen und sich engagieren. Und dann habt ihr natürlich, wenn ihr selber anständige Menschen seid, dann gibt es halt noch mehr anständige Menschen.
Natürlich
in der Partei.
Auch FDP, AfD, Grüne und Linke, aber genau, aber informiert euch und dann entscheidet euch, in welche Partei genau. Ihr eintreten möchtet. Da ist noch eine ganz gute Frage dabei. Wie stehst du denn zu Annegret Kramp-Karrenbauer?
Ich war auch nur bei AKK, okay, warte, jetzt warte.
Genau. Ich kenne sie nicht. Also, aber das, was sie gerade von sich gibt, ist für mich wenig überzeugend.
Und das ist eine lustige Frage, die ich eigentlich schon beantworten könnte, aber. Ist sie mit einem Kanaken oder einer Kartoffel zusammen, aber ist sie ein arabischer Mann?
Ja.
Damit ist die Frage auch beantwortet.
War das deinen Eltern eigentlich wichtig so oder hat es keine Rolle gespielt? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mit meinem Cousin gesprochen und der hat eine so tolle Freundin, der findet die ganz toll und seine Eltern, die würden sie schon, aber sie ist halt Türkin und das ist schon in Ordnung, aber die hätten sich so gerne eine Palästinenserin gewünscht. War das für bei euch in der Familie so ein Ding?
Ich glaube, meine Eltern... ist es und war es wichtig, dass es ein Muslim ist, aber er hätte jede Staatsbürgerschaft haben können. Das ist total irrelevant. Meine Schwester ist ja dann auch mit einem Türken zusammengekommen. Meine Nichten, also wenn ich das heute sowieso anschaue, Nichten und Neffen, die haben irgendwie, da ist Indonesien, da ist Malaysia, da ist echt alles dabei.
Das wird immer weniger. Kenne ich auch persönlich
so. Na, also es war vielleicht so früher so, dass man immer nur in der eigenen Hood und in der eigenen Community geheiratet hat. Aber heute, die jungen Leute, die sind so querbeet, alles.
Aber das ist ja auch das Schöne, wenn
das
sich alle
total
vermischen
toll.
Und alle und
ja.
Kulturmix.
Und ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich einen Palästinenser heirate, weil die palästinensische Community A hier klein ist und nicht unbedingt zu den Gebildeten in Berlin gehört. Das sind auch nicht die Kreisen, in denen ich verkehrt habe, sondern ich war ja wirklich immer in anderen Kreisen. Und das ist jetzt Zufall, dass er hier zum Studieren aus Doha gekommen ist und so und ich ihn hier getroffen habe.
Dürfen wir erfahren, wie ihr zwei euch kennengelernt habt?
Ja, auf einer politischen Veranstaltung, wo es um Frieden in Palästina ging.
Ja, da schließt sich dann der Kreis auch
wieder. Riecht noch so einen gebildeten Palästinenser sich noch abgestaubt, aber ist ja perfekt. Ja.
So, dann sind wir mit unseren Fragen durch. Natürlich gebührt dir die letzte Bühne. Wenn du noch ein paar Sätze an die Leute da draußen hast, immer raus damit. Du hast deinen Plug für die SPD schon gegeben. Vielleicht hast du noch was anderes, was du an die Leute raushauen willst.
Nein, ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass Leute sich engagieren und mitmachen, ihrer Stimme Gehör verschaffen. Vor allem würde ich mir wünschen, dass sie offen sind. Sind, auf andere zuzugehen, auch wenn es nicht immer leicht ist, andere Meinungen zu ertragen, dass wir weniger in unserer eigenen Bubble unterwegs sind, rausgehen und um das kämpfen, was uns allen lieb ist, nämlich, dass dieses Land offen bleibt und demokratisch bleibt und die Hater in der Minderheit bleiben.
Ja, in diesem Sinne, folgt allen auf Instagram, folgt Sausan auf Twitter unbedingt, da hört ihr die Hot Take Queen eigentlich. Sausan Shebeli, uns auf Instagram, Twitter, Kanakwelle, Marco Music, Marcel Nadim. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Komm und reite dich.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge mit Sausan Chebli. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, es ist eine ziemlich lange Version geworden, aber wir haben auf Instagram gefragt. Ihr habt entschieden, der Großteil der Leute hat gemeint, lieber eine lange Folge. Abgesehen davon, wenn ihr bei Spotify oder bei iTunes, wie auch immer, rausgeht und dann wieder einschaltet, seid ihr eh an derselben Stelle. Von daher, ein Podcast, zwei Podcasts. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wichtige Nachricht habe ich noch. Und zwar drei Stück. Die erste ist, wer es nicht verstanden hatte, bei Paragraph 218 geht's um Schwangerschaftsabbrüche. Nur, dass das klargestellt ist.
Dann die zweite Sache ist, Malcolm und ich sind sehr, sehr viel unterwegs in der letzten Zeit gewesen und haben uns deshalb unter anderem einen Patreon und einen Steady-Account zugelegt. Patreon und Steady, für diejenigen, die es nicht wissen, sind im Endeffekt zwei Seiten, wo ihr sozusagen uns supporten könnt, uns ein paar Euro zustecken könnt, damit wir noch mehr reisen, noch mehr organisieren können, weil wie ihr euch vorstellen könnt, so Equipment, das ist alles halt relativ teuer. Noch zahlen wir das alles aus eigener Tasche, würden aber natürlich gerne noch viel mehr machen, wenn wir halt so ein bisschen finanziellen Support hätten. Also, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, wenn ihr uns fühlt, wenn ihr Bock auf uns habt, dann lasst doch gerne ein paar Euro da. Wie die Seiten genau heißen, findet ihr auf unserem Instagram-Account Kanakische Welle, auf unserem Twitter-Account Kanakische Welle oder Kanakwelle eher gesagt. Also supportet uns da. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Und jetzt, letzte Sache. So könnt ihr noch viel mehr Teil der Kanakwelle werden. Wir suchen einen Praktikanten. Wenn ihr in irgendeiner Form Medien arbeitet, mit Tonschnittprogramm arbeiten könnt, dann hit us up. Schreibt uns auf Instagram, Twitter, persönlich, auf unserer Seite, wie auch immer. Wir suchen eure Hilfe. Wir wollen noch viel mehr. Wir wollen noch ein größeres Team werden. Wir wollen die Welle erweitern. Also schreibt uns. Das war's von mir. Peace out.
Natürlich freuen wir uns auch über eine Praktikantin oder eine praktikantische Person jenseits der beiden Geschlechter, des diversen Geschlechts, der diversen Geschlechter. Und außerdem, wenn ihr es jetzt bis hierher geschafft habt, dann seid ihr wirklich true Fans. Also schreibt uns, wenn ihr jetzt gerade noch hört, jetzt gerade, wenn ihr jetzt gerade tatsächlich nach dem Outro, Musik, nach Marcel seine Ansage jetzt immer noch dran seid. This is me, reporting live from Lagos, Nigeria. Ich schwöre, ich küsse eure Augen. Schreibt uns bitte eine Instagram-Nachricht. Dann, uff, ja, dann habt ihr was verdient. Ich habe Southland Shabli noch zwei Fragen gestellt. Beziehungsweise ich habe drei Fragen gestellt, um ehrlich zu sein. Aber zwei hat sie mir noch beantwortet. Und es ist ja auch, obwohl sie sagt, Twitter ist ja weder ihr Hobby noch ihr Beruf, sondern ein Sprachrohr für sie. Und ich wollte halt einfach nochmal auf konkrete Tweets eingehen. Und für den, den es interessiert, ihr kriegt jetzt die Geschichten hinter zwei Tweets. Gefragt. Und der Tweet liest sich wie folgt. Schon wieder. Wurde gerade von einer Stewardess auf einem Inlandsflug auf Englisch angesprochen. Hab sie gefragt, warum sie meint, ich könne kein Deutsch. Sie, sichtlich irritiert, wir haben halt viele ausländische Gäste. Ehrlich, es nervt. Hashtag von hier. Und der Grund, warum ich ihr diese Frage gestellt habe, ist, tatsächlich wurde ich auch in einem Inlandsflug von Berlin, wir waren in Berlin, zurück nach München, einfach ständig auf Englisch angesprochen. Aber ich habe mir halt gedacht, ich weiß nicht, ich habe mir halt gedacht, es ist halt im Flugzeug und ich rede auch Leute manchmal zwischen, ich habe mein Dad hat einen Barbershop oder so, ich rede Deutsch, Englisch, weil man weiß einfach nicht und man hat nicht die Energie, um jetzt irgendwie zu achten, ob es jetzt auf, you know, keine Ahnung. Ich war dann so, aber irgendwie hat es mich dann doch so ein bisschen, hat es mir Gedanken gemacht, habe ich mein Handy rausgepackt und habe Sauce dann eine Nachricht geschrieben. Und dann hat sie das Folgende gesagt.
Es ist schon der Wahnsinn, wie viele Leute auf diesen Tweet reagiert haben. Ein Tweet, den ich zunächst einmal total banal fand, weil es war ja nicht das erste Mal, dass ich von einer Stewardess auf Englisch angesprochen werde. Es gibt eigentlich kaum Momente, wo ich nicht auf Englisch angesprochen werde, aber ich habe das mal geteilt. Und natürlich geht es mir nicht um den einen Fall und nicht darum, dass ich jetzt an dem Tag auf Englisch angesprochen werde, sondern mir ging es auch hier ums Prinzip, um eine viel größere Sache, um eine viel größere Debatte. Und zwar geht es mir um die Frage, was Deutsch sein ist und wie Deutsch sein auszusehen hat heute. Und ich finde, es zeigt auch in der Tatsache, dass ich auf Englisch angesprochen werde oder bei diesem ständigen Nachbohren von woher kommst du, zeigt, dass es scheinbar immer noch nicht angekommen ist in den Köpfen, dass Leute, die so aussehen können wie ich, Deutsche sind. Und damit muss man sich kritisch auseinandersetzen, ohne dass ich auch nur ansatzweise irgendwem deswegen Rassismus sofort vorwerfen würde. Und ich finde es auch total okay, wenn Leute damit entspannt umgehen. Es gab sogar mal Zeiten, wo ich auf Englisch wahrscheinlich total gechillt geantwortet hätte und mir keinen Kopf darum gemacht hätte, ob sie jetzt auf Englisch mit mir spricht oder nicht. Aber die Zeiten haben sich einfach verändert. Wir haben heute eine AfD im Bundestag. Ich erlebe so viel Hass und Hetze, wie ich nie gedacht hätte, dass das möglich sein würde. Drohungen, die ich bekomme, meine Geschwister, die angegriffen werden, meine Brüder, die beleidigt werden, meine Mutter, also das ist einfach alles nicht mehr normal. Und das macht natürlich was mit mir und das macht mich sensibler. Und an dem Tag habe ich das zu einem Tweet zusammengefasst und bin ehrlich gesagt erschüttert über die Reaktionen, die ganze Hetze und der ganze Hass, der durch einen solchen Tweet hervorgerufen wird. Das ist schon krass, finde ich.
Dann hatte ich eine andere Sache, über die ich mit Sausan Chablis reden wollte. Und da ging es darum, dass gerade die Attentate in Christchurch passiert sind. Und ganz viele Leute, halt sehr viele muslimische Menschen, sehr viel Solidarität gezeigt haben. Und auch nicht muslimische Menschen, aber zur gleichen Zeit es auch sehr viele muslimische Opfer in Mali gegeben hat. Und da war die Empörung nicht so groß. Und aktuell ist es ja auch Thema mit Notre Dame und dann Sri Lanka. Und es ist immer irgendwie so ein Ringen und um ein Betteln, wann sind wir aktiv und wann nicht. Hier habe ich sie konkret aber zu den Fällen in Neuseeland gefragt und dass viele Muslime aber zum Beispiel auf Sklaverei in Libyen oder diese Fälle, wie sie eben in Mali passiert sind, dann nicht so mit Trauer reagieren oder so viel, naja, Beistand bekunden. Und da hat sie das Folgende gesagt.
Ich bin sehr berührt durch die Art und Weise, wie Neuseeland mit diesem barbarischen Terroranschlag umgegangen ist. Es war schön zu sehen, wie eine ganze Bevölkerung zusammenhält, wie religiöser Hintergrund, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, wie all das zurückgestellt wird und alle im Ziel vereint sind, zusammenzuhalten und keinen Hass zuzulassen. Ich habe diese Art von Empathie gegenüber Muslimen noch nie erlebt. Und ich finde, Neuseeland hat damit ein Beispiel gesetzt, wie man mit Terror umgeht, egal wen er trifft, Muslime oder Nicht-Muslime. Ich fand das unglaublich beeindruckend und schön zu sehen, auch wie als Zeichen der Solidarität die Leute ein Kopftuch aufgesetzt haben. Also es ist, für mich war das vorher so unvorstellbar. Ich wünsche mir, dass wir alle daraus lernen, Empathie zu zeigen, so eine Empathie zu zeigen und auch mit Blick auf uns Muslime, dass wir auch nicht selektiv sind in unserer Empathie, denn es gibt auf der ganzen Welt, in der islamischen Welt, im Nahen und Mittleren Osten, Afrika, Muslime, die unterdrückt werden, die leiden. Und wir sind da relativ still. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur mit Blick auf den Umgang des Westens mit dem Islam und mit Muslimen kritisch sind, sondern auch selbstkritischer mit uns sind und hier auch eine eigene Verhaltensänderung herbeigeführt wird. Und auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass wir uns mit dem Thema Islamfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus auseinandersetzen und dass endlich gesehen wird, dass der Islam zwar keine Rasse, aber Rassismus auch andere Merkmale hat und hier auch wir als Politik reagieren und uns viel stärker mit dem Phänomen auseinandersetzen. Es ist etwas, was zugenommen hat. Islamfeindlichkeit hat zugenommen in den westlichen Gesellschaften. Und ich finde bisher zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen, dafür, dass es eine wirklich große Gefahr ist und auch Gift für die Demokratie.
So, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ihr habt, wenn ihr ein Referat für Southland Chablis vorbereitet und uns zitiert, freuen wir uns sehr. Zitiert unsere Nachnamen gerne. Ich freue mich, wenn wir in einer akademischen Arbeit oder so stattfinden. Das finde ich ganz geil. Und es ist auch ganz cool, dass vielleicht auch mal unkonventionelle Medien, ein Podcast im Internet von zwei deutschen People of Color, wobei bei Marcel kann man sich ja streiten, in irgendeiner Form solchen Content liefern. Es hat viel Spaß gemacht und jetzt zum wirklich letzten Mal für diese Folge. Yalla, khalas, khali, Marcelam, I'm saying goodbye, has been a great pleasure. Und bis zur nächsten Folge, die übrigens sehr geil ist auch.